Hallo, willkommen bei Death Radio. Hier im Studio ist Ricky,
Simon,
Matu,
Henning.
Und unser heutiges Thema ist Krypto.
Jo, wir fangen mal wieder mit den News an. Der Fingerabdrucksensor des iPhone 6 ist mittlerweile auch schon geknackt, wie beim Vorgänger halt auch. Mit relativ einfachen Mitteln, mit Leim, kann man den auch wieder brechen. Das heißt, immer noch keine gestellte Sicherheitsvorkehrung. Aber wer jetzt erwartet?
Okay. Fängst du damit an? Netflix ist in Deutschland endlich gestartet. Zufälligerweise kommt jetzt irgendwie das Thema von Linux-Support von Netflix auch auf. Soll demnächst kommen, wenn Ubuntu endlich ihre libNSS, das ist die Network Security Services von Mozilla, eigentlich updatet. Endlich, weil alle anderen haben es schon gemacht, außer Ubuntu. Aber sie warten auf Ubuntu, um es endlich freizuschalten.
Und das Netflix, weiß jemand, wie gut das funktioniert in Deutschland oder wie da so die Verfügbarkeit ist?
Also ich habe es ausprobiert. Sie haben zufälligerweise gerade einen Testmonat.
Naja, hat ja jeder.
Ja, wenn. Und ich wollte Game of Thrones gucken und es war nicht da. Aber dafür war viel anderes Zeug da, was ich noch aktuell gucken muss.
Okay. Auch in Originalversion?
Auch in Originalversion.
Okay,
gut.
So, also wenn du dein ganzes System auf das Interface auf Englisch einstellst, tauchen sogar mehr Sachen auf.
Naja, ich hab schon gehört, dass das nicht so viel verfügbar ist da, wie man sich das wünschen würde.
Ja, aber die anderen Video-on-Demand-Firmen, die es aktuell in Deutschland gibt, die haben aktuell irgendwie anscheinend Angst. Das war so richtig und machen gerade ihre Schamoffensive. Also ich habe von gehört, dass zum Beispiel Sky nochmal betont hat, dass sie mit HBO zusammenarbeiten werden.
Okay.
Von Maxdome haben die auch irgendwas gehabt, aber das habe ich schon wieder vergessen.
Okay. Ja, okay.
Microsoft hat Mojang aufgekauft. Das ist das Entwicklerstudio von Minecraft, dem beliebten Klötzchenbauspiel. Hat viele schockiert, aber gut, es ist also. Facebook hat ja auch Oculus aufgekauft, das hat mich auch ein bisschen genervt. Das ist schon eine gute Weile her und jetzt kauft halt Microsoft Mojang und ich finde irgendwie, die ganzen coolen Firmen werden von den großen Konzernen geschluckt. Voll schade eigentlich.
Ich denke halt, bei Microsoft passt es auch gar nicht ins Konzept rein von denen.
Microsoft hat Entwicklerstudios, also Age of Empires wurde von Microsoft, wie hießen die?
Microsoft Games.
Ja, das ist ja 10 Jahre her oder so.
Ja.
Die haben ihre eigene Sparte, ich meine, sie haben auch ihre Xbox, wo sie auch ihre eigenen Sachen machen.
Ja, stimmt.
Und naja, Xbox Executables sind ja einfach nur Excel-Dateien mit anderem Header.
Jo. Aber gut, klar, die wollen sich jetzt Spiele für ihre Plattform sichern, weil ich glaube, mit den neuen Konsolen lief es nicht ganz so gut.
Gerüchte, ja. Ich weiß, bin mir selber nicht sicher.
Ja.
Ja, wenn wir schon irgendwie bei Spielen sind, Square Enix hat jetzt Shinra Technologies gegründet. Das soll jetzt eine Firma sein, die Spiele-Streaming macht.
Spiele-Streaming.
Danke. Der Begriff, dass man irgendwie, also bezeichnet eben, dass man Spiele irgendwie auf einem anderen Computer laufen lässt und das Bild auf einen anderen Computer anzeigt, beziehungsweise auch die Signale von dem anderen Computer zum ersteren Computer hinleitet.
Wer, das verstehe ich noch nicht so hundertprozentig. Ist es nur zum Zuschauen oder ist es zum Spielen ist auf dem Entfernten?
Also so wie sie es gedacht haben, ist es, dass man es spielen kann.
Okay, also auf einem Rechner läuft's und ein anderes praktisch so das Terminal, auf dem man dann spielt.
Genau.
Also wie SSH-Forwarding für Spiele.
Mhm. Genau.
Also und warum wollen wir das?
Wir können uns möglicherweise nicht einen guten großen Rechner leisten, aber vielleicht eine gute Internetverbindung und die monatlichen Kosten für die Miete.
Okay.
Also für den Dienst.
Okay, dann zahlen wir also jemanden, dass er auf seinem Mainframe unsere Spiele laufen lässt.
Ja, genau.
Okay. Also Steam hat es zum Beispiel auch schon, bloß dass du es halt sozusagen lokal in deinem eigenen Netzwerk machst.
Mhm.
Als Server gehen aktuell nur Windows-Rechner, aber du kannst es auch so haben.
Okay.
Die Idee ist nicht weit hergeholt.
Wie sinnvoll funktioniert denn das? Also es gibt Leute, die meckern einfach nur, weil die Pings an Servern schon so hoch sind. Jetzt, wenn man Multiplayer-Spiele spielt, wie heftig ist das dann, wenn man so remote sich auf den eigentlichen Spielerechner aufstellt und der sich dann nochmal einen Server weiter verbindet.
Ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Ich habe es noch nie ausprobiert. Sie sind glaube ich auch nur gerade aktuell in so einer Vorbereitungsphase. Sie suchen sich Kooperationspartner. Ich habe gehört, dass Ubisoft da auch mitspielen will.
Ja.
Weil das größte Problem, das solche Dienste halt immer haben, ist, wenn du nur drei Spiele drauf hast, dann will das keiner haben.
Weil die Idee gibt es schon deutlich länger. Ich habe das schon vor ein paar Jahren mal im Internet gelesen, aber fragt mich nicht mehr wo.
Ja, Leistungsschutzrecht. Das habe ich jetzt aktuell noch viel gelesen, aber anscheinend tun die deutschen Suchmaschinen aktiv die Sachen der VG Media einfach auslisten, weil sie keine Lust haben, dafür zu bezahlen.
Was ist die VG Media?
Das ist dieser Verbund an Verlagen.
Also VG steht für Verwertungsgesellschaft, oder?
Ja, ja. Genau. Und die wollen halt aktuell Geld haben, wenn in der Suchmaschine Ausschnitte von ihren Texten angezeigt werden.
Super.
Gut, sie können jetzt da nichts dagegen tun, dass die deutschen Suchmaschinen es einfach rausschmeißen, weil who cares? Wenn Google das machen würde, würden sie höchstwahrscheinlich rumnölen und sagen, Google missbraucht ihre Macht.
Sind es dieselben, die das Geld kriegen, wenn du einen USB-Stick kaufst? Du kriegst ja gewisse Abschläge.
Oder auf, CDs.
Ja, oder Drucker.
Festplatten, glaube ich, auch.
Ja, genau. Auf irgendwie alles, wo man urheberrechtlich geschütztes Zeug draufschmeißen kann.
War das nicht die GEMA?
Ja, die auch. Das ist so ein Verbund aus mehreren Rechteverwertern. Nicht nur GEMA. Auch irgendwie die für Texte und für...
Und last, was noch liest, vielleicht etwas Interessantes. Apple hatte mal einen Warren Canary. Bevor wir da weitermachen, was ist ein Warren Canary, Henning?
Ein Warren Canary, da war die Idee, dass sich ein Unternehmen, die dürfen ja nicht sagen, wenn die so ein National Security Letter bekommen, deswegen sagen sie einfach, dass sie keinen bekommen hätten, und wenn sie einen bekommen, dann machen sie eben diese Botschaft, dass sie keinen bekommen haben, von ihrer Webseite runter oder ja. Und dadurch ist dann eben, haben die den Kunden mitgeteilt, dass die eben einen bekommen haben und haben damit praktisch so eine rechtliche Lücke ausgenutzt.
Also quasi steht immer dran, wenn nichts gemacht wird, wie keine Beanstandung von der NSA, und irgendwann mal fehlt halt die Nachricht und dann weiß jeder genau, aha.
Genau, ja. Sollten wir vielleicht dazu kurz sagen, worum es da geht, weil ich glaube nicht, dass es so viele wissen, oder? Dass die NSA, also es kann sein, dass man Post bekommt, in den USA kann es sein, dass man Post bekommt von, wer war das jetzt? FBI oder NSA oder...
Ein dreistelliger Verein.
Auf jeden Fall, genau. Man kann sein, dass man Post bekommt, zu irgendwas aufgefordert wird, also irgendwie Kundendaten rauszurücken oder irgendwas, und man darf sich nicht dagegen wehren, man darf mit niemandem drüber sprechen, man darf auch niemandem sagen, dass man diesen Brief erhalten hat. So, das ist so die Kurzform, ne?
Also das ist das, was Lava mitgekriegt hat und wo genau. Er dann beschlossen hat, er macht einfach zu.
Da gibt's, ein schönes Interview dazu.
Und es ist halt wirklich ein Riesenproblem für ihn gewesen, dass er mit niemandem drüber reden durfte, nicht mal mit seinem Anwalt.
Ja.
Er hat irgendwie bei jedem zweiten Satz bei diesem Interview zu seinem Anwalt schielen müssen, um so, damit er weiß, ob er überhaupt was sagen darf.
Ja.
In Deutschland geht sowas nicht, also dass die Regierung sagt, du Baumeier, oh, wir haben Anruf.
Wie mache ich das?
Abheben?
Ja. Sprich mal rein. Ich schalte dich gleich live. Wie ging das hier?
Hallo?
Telefon. Telefon ist
Hallo?
Nicht verfügbar.
Nein. Kein Problem.
Tschüss. Ja, mit dem Telefon hier ist so eine lustige Sache.
Da hat sich gerade jemand verwählt.
Ah. Gut, dass ich die Person nicht live geschalten habe. Ich habe den Button nämlich jetzt gefunden.
Okay. Wow, hätte mich auch gewundert. Mal ein Anruf in der Sendung. Live.
Was Produktives zur Sendung und noch produktiv zur Sendung hinzufügen. Ich meine, Matu hat auch schon mal angerufen und mir gesagt, dass ich das Mikrofon nicht ausgemacht habe.
Ja. Ich habe es immer in IAC geschrieben. Das Mikrofon ist noch an und es läuft Musik.
Ja, im IAC ist immer kaum jemand.
Oh.
Oh, ja genau, wir sind gerade selber nicht im IAC.
Ich bin drin.
Ich bin auch drin.
Ich noch nicht.
Aber es sind auch, ja.
Ich muss nur den...
Renz ist noch da, oder? Oder ist das...
Nochmal Joko, das ist Renz.
Ja.
Ja. Hallo Renz.
Jetzt hast du ihn enttarnt.
Ja, aber die Frage ist, ob er auch reinguckt.
Ich meine, ob er am Rechner sitzt oder ob das nur auf irgendeinem Server läuft. Naja, wo waren wir stehen geblieben?
Wir wollten jetzt zum unserem eigentlichen Thema überleiten.
So, wollen wir nochmal Musik spielen bis dahin? Oder?
Oh, können wir machen. Ja, hast du das Pad offen? Machen wir den obersten Titel auf.
Was gibt's denn heute so für Musik? Was habt ihr euch da ausgesucht?
Irgendwas, was unter Creative Commons steht und halbwegs vernünftig klingt.
Also wie immer spielen wir Creative Commons Musik, damit ihr sie auch im Podcast genießen könnt.
Was heißt wie immer? Wir machen das jetzt seit kurzem wieder. Ja. Weil ich keine Lust dazu hatte, es zu suchen.
Okay. Also wie ab jetzt immer.
Okay.
Ja, das ist immer so eine Sache mit den Lizenzen. Da haben wir auch schon eigene Sendungen drüber gemacht. So, was gibt's jetzt als Musik?
Du hast es rausgesucht. Wie heißt der Titel?
Das ist, glaube ich, der Titel. CML, you're free. Free Creative Commons Music.
Okay. Dann hören wir mal rein, wie das klingt.
YouTube aus. So, da sind wir wieder.
Hallo. Hallo zurück bei Def Radio. Man hört mich nicht. Mach mal mein Mikro an.
Sie sind da.
Okay, also ich höre dich. Jetzt höre ich mich. Okay. Also, hallo zurück zu Def Radio. Wir haben übers IRC gesprochen, aber gar nicht gesagt, wie man da reinkommt. Und seid ihr sicher, dass ihr mich hört?
Ja,
ja, also wir hören dich.
Ja. Okay, gut.
Ich sehe so gerade den Aufschlag auf dem Monitor.
Okay, ich fühle mich so leise hier. Also gut, das IRC ist auf dem Server irc.in-olm.de und unser Channel heißt Raute Def Radio. Und der ist noch ein bisschen leer, also falls ihr da reinkommen wollt, jetzt höre ich mich viel, viel besser. Ich weiß nicht, was da los war. Bestimmt hat mich der Kompressor runtergeregelt, weil ich so eine boomende Stimme habe, so eine durchdringende.
Alternativ könnt ihr auch uns telefonisch erreichen unter der Studiorufnummer 0731 938 6299. Oder ihr könnt uns twittern an @dev_radio, den Unterstrich da nicht vergessen.
Ja, Def Radio ist leider besetzt.
Von irgendeinem Amerikaner.
Ja. Wird es verwendet mittlerweile? Weil als ich letztes Mal vor zwei Jahren reingeschaut habe, war da ein Tweet drin und dann jahrelang
nichts mehr. Hat immer noch nichts mehr.
Schade. Früher gab es ja mal bei Twitter die Möglichkeit, wenn ein Account besetzt ist, aber nicht verwendet wird, so einen Antrag hinzuschicken, dass der Name wieder freigegeben wird. Leider habe ich das ein bisschen zu spät mitbekommen und gab es nicht mehr. Wahrscheinlich war das denen dann zu viel Aufwand, diese ganzen Anträge zu bearbeiten. Bei Matu gibt es auch nicht mehr. Das ist irgend so ein japanischer irgendwas. Weiß nicht, sind irgendwelche japanischen Sachen drauf. Kam mir am Anfang wie Spam vor. Weiß nicht, ab da ist lang nicht mehr drauf. Aber Def Radio genauso. Naja, zum Thema.
Jo, Kryptographie.
Ja, was ist Kryptographie und wofür wollen wir das?
Wir wollen verschlüsseln, oder? Also nicht nur, ne? Also meistens sagt man ja, wir wollen verschlüsseln, aber wir wollen zum Beispiel auch wissen, mit wem reden wir gerade oder also von wem ist eine Nachricht. Wir möchten, dass sie niemand mitlesen kann. Was sind denn sonst so Anwendungssachen, die euch gerade so einfällt? Also meistens, wenn man von Krypto hört, dann denkt man so, ja, Sachen geheim halten, aber das ist halt nicht das Einzige. Genauso wichtig oder sogar noch wichtiger ist eben Sachen praktisch zu unterschreiben, also fälschungssicher zu machen. Mhm. Und ja, so um mal ganz so ein bisschen in die Terminologie reinzukommen, um zu wissen, wovon wir hier reden. Es gibt so, wir unterscheiden ganz gern zwischen klassischer und modernen Verfahren beziehungsweise auch symmetrischen oder asymmetrischen Verfahren. Die symmetrischen, das bedeutet einfach nur, man hat, um alles zu machen, einen Schlüssel und den muss man sich teilen. Mhm. Also das kann man sich auch, Schlüssel kann man sich genauso vorstellen, wie man ein Schloss benutzt. Also zum Beispiel, ich habe eine Box und mache dann Vorhängeschloss dran und da passt genau ein Schlüssel. Oder ich kann diesen Schlüssel eben auch kopieren oder mehrere Versionen davon haben, aber er sieht immer gleich aus. Und jetzt kann ich dir Teil eingeben und ich kann einen haben und jetzt können wir beide diese Box auf und zu machen, aber sonst niemand. So ganz grob die Idee.
Nachteil davon, wenn ich den Schlüssel verliere und den jemand findet, dann kann er auch die Box aufmachen.
Und ganz genauso ist das bei Krypto so. Nämlich wäre das dann zum Beispiel ein Passwort. Also wir sprechen von Schlüsseln, das sind dann meistens irgendwelche zufälligen Bit-Folgen, aber ja, im einfachsten Fall kann man sich das eben als das Passwort vorstellen. Und jeder, der das Passwort für ein System hat, hat da Zugriff drauf. Das wäre, ja, da gibt es eben dann nur eins. Der Unterschied, also das wäre das klassische oder das symmetrische, die asymmetrischen Verfahren. Da gibt es einen Schlüssel zum Verschlüsseln und einen Schlüssel zum Entschlüsseln, beziehungsweise wenn man es umdreht, einen zum um Sachen zu unterschreiben, um sie fälschungssicher zu machen und einen, um damit zu überprüfen, ob die auch von der Person sind oder von dem Schlüssel ja, sicher gemacht wurden, den ich habe.
Also anschaulich ist das vielleicht wie ein Briefkasten oder so und jeder kann kommen und Briefe reinwerfen.
Genau, aber nur der Postbote
kann er rausholen. Also nicht der Postbote, sondern der den Schlüssel hat.
Ja gut, achso, ja, wenn es kein öffentlicher ist. Nee. Wenn es kein öffentlicher, ich war jetzt bei so zum Postkasten, der gelbe Kasten, der an der Straße steht. Nee, wenn das der daheim ist, genau, dann kann nur der Besitzer von dem Briefkasten kann ihn aufmachen, alle können aber Briefe reinwerfen. Ja, und so ist es bei der asymmetrischen, der Schlüssel. Wenn ich möchte, dass mir Leute was vertraulich zukommen lassen können, so dass es niemand anderes lesen kann, dann mache ich eben einen Teil des Schlüssels öffentlich, nämlich den, mit dem man Sachen verschlüsseln kann. Und nur ich kann es dann entschlüsseln. Umgekehrt ist die Möglichkeit, wenn ich beweisen möchte, dass ich irgendwas gesagt habe, kann ich mit meinem geheimen Teil des Schlüssels irgendwas praktisch unterschreiben. Und dann öffentlich machen den zweiten Teil und alle können dann überprüfen, dass das mit meinem geheimen Schlüssel das Ganze erstellt wurde, so dass alle überprüfen können, dass es auch tatsächlich von mir stammt. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht und gibt es noch viele Probleme und so, aber dass wir so mal grob wissen, worum es geht.
Ja, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, das zu lösen über mathematische Probleme. Meine Frage ist, welche von diesen Lösungen kann man überhaupt noch so halbwegs vertrauen, weil wir jetzt mitgekriegt haben, ja, die NSA kann gewisse Verschlüsselungen in Echtzeit brechen und ein paar halt nicht mehr so sehr. Und ja, welche Algorithmen, von welchen kann man da so direkt abraten? Also ich meine, bei den Hashes wird ja oft von MD5 abgeraten, weil das irgendwie durch Kollisionsangriffe total zerbombt ist und SHA-1 gerät auch brutal in Kritik. Aber
magst du noch erklären, was eine Hash-Funktion ist?
Oh ja. Eine Hash-Funktion ist etwas, da kann man beliebig viel Zeug reinstopfen und es kommt immer was mit derselben Länge raus. Also ich kann ein komplettes Buch reinstecken und es kommen immer die, je nachdem, was für eine Hash-Funktion ich habe, 512 Zeichen raus. Ich kann aber auch nur zwei Buchstaben reinstecken und es kommen wieder 512 Zeichen raus. Es ist halt so, die Hash-Funktion verwürfelt das so schön, dass man das, was hinten rauskommt, nicht mehr zurückrechnen kann in das, was man reingesteckt hat. Und so kann man gewisse Sachen überprüfen. Also ich kann was Großes reinstecken und da quasi eine Prüfsumme draus machen. Das ist das, was aus dieser Hash-Funktion rauskommt.
Das, was du sagtest, gilt für eine gute Hash-Funktion.
Okay, das gilt für eine gute Hash-Funktion.
Also eine kryptografisch sichere, weil es gibt ja noch diese Hash-Funktion von Hash-Tabellen, die können das ja nicht.
Ja.
Ja, aber es geht jetzt darum, dass wenn man was reinsteckt und wenn man später das Gleiche reinsteckt, kommt auch wieder das gleiche Ergebnis raus und damit kann man eben in die eine Richtung das überprüfen, aber wenn man nur das Ergebnis hat, weiß man nicht, was man reingesteckt hat.
Also so wie ein Fingerabdruck von so einer großen Datei, dass ich was Großes habe und ich mache es auf was Kleines, was fast eindeutig ist pro Großes, was ich reinstecke. Es kann nicht ganz eindeutig sein, weil es eben zu klein ist dafür, aber so gut wie möglich.
Und weil man halt unendlich viel in diese Funktion reinpumpen kann und das, was hinten rauskommt, ist ja begrenzt, deshalb muss ja dann irgendwann mal, wenn man beliebig viel Zeug da reinstopft, irgendwann wieder das gleiche rauskommen wie am Anfang.
Ja. Also nicht mal unendlich viel, sondern wenn dein Output eben irgendwie 256 Bit sind, dann reicht es ja, wenn du 2 hoch 256 plus 1 Nachrichten reinsteckst.
Ja.
Was aber trotzdem halt ziemlich viele Nachrichten sind und im Allgemeinen hast du eben nicht so viel, um das auszuprobieren.
Genau. Ja, warum brauchen wir die jetzt? Also wir haben jetzt von denen gesprochen, warum brauchen wir solche Funktionen?
Das ist, wenn du zum Beispiel was jetzt signieren willst mit einer digitalen Signatur, dann kannst du das natürlich auf diese ganze Nachricht machen und die ganze Nachricht signieren. Aber wenn das halt irgendwie so ein großes Buch ist oder sowas, was ich jetzt geschrieben habe und ich will sagen, hier, das ist wirklich von mir, dann braucht es sehr viel Zeit und Ressourcen.
Also häufig ist die Signatur dann mindestens so groß wie der Text, eher größer dann, oder? Also
genau, ja.
Wird dann, ja. Das Buch wird dann doppelt so groß durch diese Unterschrift. Das ist, glaube ich, das Problem, oder? Oder dreimal so groß. Oder?
Größer auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie viel.
Es kommt auf die Funktion drauf an.
Die man, oder und die Idee ist, dass ich einfach die Funktion, also das Buch dann hash und dann habe ich irgendwas Kurzes, Kleines. Und das kann ich dann signieren.
Dann ist die Signatur immer gleich lang, egal wie viel, wie groß das ist, was man unterschreiben möchte.
Und das geht dann auch viel schneller.
Ja. Okay. Gut, dafür brauchen wir Hash-Funktionen und wir haben jetzt gesagt, es gibt da jede Menge und viele sind jetzt aber unsicher. Warum?
Also eine Hash-Funktion ist immer dann schlecht, wenn man irgendwie tatsächlich irgendwie wirklich künstlich eine Kollision, also einen identischen Hash erzeugen kann.
Oder rausfinden kann, was man reingesteckt hat, oder?
Oder das.
Ja. Oder das.
Ja, das macht man dann häufig mit so Rainbow Tables. Man rechnet sich da in Haufen Sachen vorher aus. Also man probiert einen Haufen Kombinationen durch, schiebt es durch diese Funktion, speichert sich das dann irgendwie weg und überprüft dann quasi rückläufig, okay, der Hash, den habe ich bei der Nachricht dran, überprüft es und kann es dann quasi so zurückrechnen.
Also so ein bisschen ist es sowas wie, weiß nicht, Fingerabdruckregister der Polizei, oder? Wenn man Fingerabdruck abgibt, ist es natürlich immer derselbe, aber theoretisch kann man nicht unbedingt vom Fingerabdruck drauf schließen, wer die Person war, außer man hat es schon mal gemacht und hat sich gemerkt, wer das war. Und genauso bei den Hash-Funktionen, bloß die Rainbow Tables, die machen das Ganze noch ein bisschen effizienter, weil man nicht ganz so viel speichern, aber das ist, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen übers Thema raus,
ja,
oder?
Ja, genau.
Also diese Hash-Funktionen, das sind eben Einwegfunktionen und oft wird es auch mit Telefonbüchern verglichen, weil wenn ich eben irgendeinen Namen habe, dann kann ich auch schnell, also relativ schnell mit ein bisschen Blättern die Nummer dazu rausfinden, weil wenn ich eine Nummer habe, kann ich eben nicht effizient den Namen dann rausfinden.
Okay. So, wir haben jetzt Hash-Funktion erklärt.
Ja, wir haben vorhin MD5 angesprochen, ja. SH1 oder SHA1. Ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, wie es aussieht. Also MD5 wird schon seit Jahren, soll nicht mehr verwendet werden, machen immer noch viele. Und zwar, weil sich da leicht eine Kollision finden lässt, oder?
Genau. Das ist das, was ich bisher mitgekriegt habe. Ja. Du kannst anscheinend sozusagen den Hash nehmen, das so zurückrechnen und dass du bestimmte Teile einfach schon weißt, die du haben, wie du sie brauchst, und den Rest musst du dir dann erraten. Ja. Dauert zwar ein bisschen noch, aber es ist immer noch leichter zu knacken als wir probieren einen Brute Force.
Ja, man muss es, glaube ich, auch gar nicht selber machen. Man googelt einfach nach MD5. Weiß nicht, cracken oder so, und gibt dann die Hash-Funktion ein. Gibt dann, ja, das kann man aber auch online einfach persönlich in irgendeinem.
Ja, stimmt, da gibt es Portale. Gibt's,
also auf dem Blog von Bruce Schneier war da mal ein schönes Programm, mit dem ich das ausprobiert habe.
Okay.
Ja, aber also www.schneier.com.
Musst du es gleich mit Schneier erschlagen?
Ja, es gibt da eben auch so Online-Dienste, wo man dann nicht selber was installieren muss, sondern man praktisch in das Webformular die Hash rein und kriegt dann raus, was wahrscheinlich das Passwort war oder was halt reingesteckt wurde.
Oh, zumindest eine der Möglichkeiten. Die probieren das eben meistens über so Wörterbücher, dass die schon eine Tabelle haben.
Okay.
Und bei MD5, da war es eben, dass es schneller geht als so ein Wörterbuchangriff, weil Wörterbuch, das funktioniert ja immer. Und bei MD5 konntest du eben eine Kollision bauen. Also zwei verschiedene Inputs mit dem gleichen Output dann.
Okay, das heißt, du hast den. Was hast du gegeben? Du hast den Output gegeben?
Ich habe einen Input und einen Output gegeben.
Und du willst einen
zweiten Input.
Und warum,
der den gleichen Output ergibt.
Genau, und warum ist es schlecht? Zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf diese Unterschrift kommen, wir wollen ein Buch signieren, ja, und signieren, dass das ist, was wir erstellt haben. Das heißt, wir hashen das, dann haben wir den Output, also das Buch ist der Input, Hash ist der Output. So, und jetzt diese Kollision ist deshalb schlecht, weil man kann jetzt ein zweites Buch erstellen, das in anderen Inhalt hat, wofür aber die Signatur dieselbe ist, also das dann behauptet, das andere zu sein.
Ja, so, also man kann auch so aussehen, als hättest du das geschrieben,
genau, obwohl
du
es gar nicht. Also zum Beispiel hast. Kann ich den Inhalt ändern, was ja eigentlich die Idee war, dass es eben nicht geht, ohne dass es alle merken.
Ja.
So. Deshalb ist es doof.
Also wie das Streichen von Passagen aus dem Vertrag oder sowas.
Okay.
Wie also, sieht es mit Char 1 aus? Ich weiß ja nichts Genaueres drüber, aber ich habe auch gehört, das soll nicht mehr so toll sein und man soll da lieber zum nächsten wechseln.
Übrigens, was heißt eigentlich MD5? Die Abkürzungen heißen ja Hosen alle irgendwas.
Message Digest Algorithm.
Ah.
Und das ist irgendwie der fünfte. Es gibt auch noch einen MD4, den kann man relativ schnell knacken. Ich glaube, schneller, als man den tatsächlich berechnen kann. Und MD5 ist dann schon besser gewesen. Ich glaube, bei MD5 gab es auch einen Wettbewerb. Und später, als MD5 dann schlechter geworden ist, dann gab es eben einen neuen Wettbewerb mit diesem SH1 war das.
Ich dachte, es gab auch noch einen MD6.
Ja, aber der war nie wirklich offizieller Standard, soweit ich weiß. Also das ist jetzt aus meinem Kopf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja, und dann gab es eben diesen Wettbewerb mit dem SH1. Mhm. Und dann haben alle gesagt, ja, nehmt ganz schnell den SH1 und auch die NSA und NIST und alle haben, also diese Standardisierungsgremien haben gesagt, ja, nehmt SH1 ganz schnell. Weil MD5, ja, sagen wir euch nicht, aber nehmt mal SH1. Und innerhalb von 4 oder 5 Jahren ist dann eben herausgekommen, dass es da einen Angriff auf MD5 gab, den die NSA wahrscheinlich schon davor kannte. Und später gab es dann noch einen Wettbewerb für SHA2. Mhm.
SHA heißt übrigens Secure Hash Algorithm.
Ja. Und jetzt vor einem Jahr oder vor 2 Jahren gab es noch, also diese Angriffe auf SHA2, die wurden dann auch immer besser, aber eben nicht ganz so gut, wie man vermutet hat. Und dann haben die gesagt, ja, bevor das jetzt auch gebrochen ist und es zu spät ist, machen wir nochmal einen neuen Algorithmus. Und haben auch wieder diesen Wettbewerb gemacht und die haben jetzt SHA3 gebaut. Und der ist noch nicht ganz standardisiert. Das machen die momentan noch.
Ja, das, was SHA von den Versionen unterscheidet im Vergleich zu zum Beispiel MD5, MD4, MD4, MD5, MD6, die MD-Sachen hängen irgendwie, haben die gleichen Sachen und sind ähnlich, während die neuere Version von SHA einfach ein komplett anderer Algorithmus ist. Oder sein sollte.
Ja, ja, also SHA 1 und 2 und MD5 glaube ich auch. Die verwenden die gleiche Konstruktion, um aus einem großen Buch eben was von konstanter Länge zu machen. Das ist ja so die große Herausforderung. Hier mache ich eine Funktion, die beliebig langen Input bekommt. Und da gibt es diese Merkle-Damgaard-Konstruktion. Und die hat generische Schwachstellen. Also ich würde die nicht verwenden, aber es ist so das Beste, was es momentan gibt. Deswegen muss ich die verwenden. Und bei SHA3 war eins von den Kriterien von dem Wettbewerb schon, dass sie nicht die Merkle-Damgaard-Konstruktion verwenden sollten.
SHA3 ist noch nicht voll spezifiziert?
Ja.
Okay, das heißt, man kann es noch nirgends runterladen und benutzen?
Nee, noch nicht. Aber du kannst die Paper dazu lesen.
Und selber implementieren, oh Gott.
Ich glaube, es gibt auch Implementierungen von den Papers schon, weil da gab es ja auch schon dann eben Angriffe daraus, was die eben bei dem Wettbewerb gemacht haben. Aber es gehen halt noch nicht die Parameter, die dann im Standard drin sein werden, drin. Mhm.
Aber so generell heißt es doch, immer irgendwie einer der neuesten Hash-Funktionen benutzen, weil die alten sicher schon bekannte Angriffe haben und ja, schon entsprechend Rainbow-Tables existieren, die dementsprechend groß sind.
Ja, aber es sollte ja auch nicht zu neu sein wiederum. Weil ja, dann vertraut man dem ja auch nicht richtig.
Ja, wenn es zu neu ist, dann sind da noch viele drin, die man vielleicht noch nicht kennt.
Ja.
Okay. Das heißt, oh, was wollen wir aktuell benutzen? SHA2?
Würde ich sagen, ja.
Mhm. Naja, oder es schlampern Leute bei der Implementation und es passieren andere komische Dinge.
Ich meine, darauf fahren ja jetzt die ganzen Geheimdienste auf die Angriffe, auf diese Implementationen, weil die Krypto teils irgendwie doch zu gut ist und die Implementationen deutlich einfach angreifbar sind. Also sowas wie Heartbleed zum Beispiel ist deutlich einfacher angreifbar, wie wenn man jetzt direkt auf das RSA oder AES drauf geht.
Also zum Beispiel, auch was zum Beispiel passiert ist, Blu-Rays hat ja auch irgendwelche Verschlüsselungen gehabt.
So DRM-Zeug.
Ja, haben sie immer noch eigentlich und irgendwie ist halt einer dieser Schlüssel geleakt, weil halt irgendein Entwickler Mist gebaut hat und der Schlüssel einfach auszulesen war.
Aber die ganzen DRM-Kopier Verschlüsselungsgeschichten sind nur alle so gut wie gebrochen, den von den DVDs, dieses CSS heißt es, glaube ich.
Mhm. Content Scrambling System.
Ja, genau, das kann man irgendwie mit einem Paket auf Linux direkt umgehen.
Naja, das...
Aber das ist ja auch, was ist mit Blu-Rays? Ich meine, die haben jetzt ein, da ist noch nichts so weit bekannt, oder? Da sind vielleicht einzelne Schlüssel raus, aber die sind dann zum Beispiel auch austauschbar. Mhm. Also ich glaube, da ist das komplette System so von vornherein so gebaut, dass wenn Teile kompromittiert sind, wenn Teile bekannt werden, dass man das praktisch austauschen kann.
Ja, sie haben es auch so
gebaut. Die lenken sich da schon einiges aus.
Sie haben sich da ausgedacht, dass man da irgendwie so auch noch so spinnisch eine Zertifikatsperrliste kriegt auf jeder dieser Blu-ray, die dir dann Player dann einfach sperrt, wenn der kompromittiert wurde.
Oh ja, das heißt einfach, er kriegt keine neuen Schlüssel mehr, genau.
Also
ja, so dadurch ist es irgendwie implementiert. Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber
Klingt irgendwie wie die Sachen mit diesen Pay-TV-Karten. Ja, die Karten wurden gebrochen, jetzt kann das jeder angucken. Okay, lass uns sichere Karten machen und die alten sperren. Und so lange weiter, bis jetzt die Karten irgendwie so sicher sind, dass sie sich nicht mehr rentiert, die zu brechen.
Das glaube ich aber nicht, dass es sich nicht rentiert, weil das ist, soweit ich weiß, ein ziemlich großes Geschäft. Ich habe jetzt, als ich in Niederlanden war, zur Hardware Security eine Vorlesung gehabt, mhm, und der Dozent da hat eben erzählt, dieses Smart Cards für Pay-TV ein Riesengeschäft ist, die zu brechen, weil kannst du für weiß nicht, ein paar Euro billiger die verkaufen. Und also da ist wohl das größte Rennen so in Smart Card Security, dass die Hersteller versuchen, eine neue Absicherung zu machen und dann Kriminelle eigentlich versuchen, die zu brechen und dann ihre eigenen Pay-TV-Smartcards weiter zu verkaufen.
Aber daher kommt es auch, dass die Karten mittlerweile so gut und so billig sind. Ich meine, wir können sie dazu benutzen, unsere GPG-Schlüssel drauf zu speichern.
Das ist jetzt eine andere Frage. Wenn wir doch wissen, dass die Karten so schön angreifbar sind für Pay-TV-Geschichten, will ich da wirklich GPG-Schlüssel drauf haben? Beziehungsweise die Dinge haben teils auch Random Number Generator drin in Hardware. Also man braucht, um diese Schlüssel für kryptografische Funktionen zu erstellen, möglichst zufällige Zahlen. Und wenn man den Zufall jetzt mit einem Chip generiert, gibt es dann halt so teils Implementationen, die irgendwie die Zeit, die es braucht für die Initialisierung, dass es die nimmt als Initialisierungsvektor für den nicht ganz zufälligen Zufallsgenerator. Kann man sowas vertrauen? Also jetzt diesen Smart Cards, weil die sind meines Wissens nach keine Open Hardware.
Nein, Smart Cards sind ganz selten Open, wirklich. Also das ist glaube ich eins der bestgeschützten Geheimnisse, so wie Smart Cards gesichert sind. Mhm.
Aber dann will ich das so eigentlich gar nicht. Ich möchte doch, dass meine Krypto so sicher ist, auch wenn der Algorithmus oder die Technik dahinter bekannt ist.
Ja, das ist das, was man möchte. Aber ich glaube, das ist eben bei den Smart Cards richtig, richtig, richtig schwierig. Weil jeder direkten Zugriff theoretisch drauf hat. Also jeder hat, wenn du kommst eine Smart Card und da sind Geheimnisse drauf, die dich eigentlich nichts angehen. Das ist ja eigentlich so aus Sicht der Pay-TV-Anbieter, aus Sicht der Banken, das ist ja deren Sicht. Du bekommst sie und da sind irgendwelche Schlüssel drauf, die du aber selber nicht haben darfst, als Kunde, weil damit du es nicht weiter verteilen kannst, damit nicht irgendwas passiert.
Müsste die Karte nicht so gut sein, dass sie mir einfach keinen Zugriff drauf gibt, sondern einfach sagt, hier, gib mir Input und ich sag dir ja, nein oder vielleicht.
Ja, das macht sie ja auch. Das ist die softwareseitige Seite. Aber das Problem ist, du hast diese Karte. Das heißt, da sind die Schlüssel irgendwie drauf.
Kannst ja nicht öffentliche Schlüssel drauf machen.
Man kann beliebige Schlüssel drauf machen.
Smart Cards relativ wenig aus, aber du kannst ja einfach öffentliche Schlüssel hinmachen, weil die sind ja sowieso öffentlich.
Es gibt da einige Sachen, wie man da jetzt versucht, das zu machen. Zum einen die asymmetrische Krypto zu verwenden. Mhm. Das gab es bis vor kurzem noch ganz wenig auf Smart Cards, dass die das überhaupt unterstützt haben, asymmetrische Krypto.
Das kann sein, weil die zu viel Energie brauchen oder so, weil asymmetrische Kryptographie oft mehr Energie und Zeit braucht als symmetrische.
Ja.
Bei Smart Cards ist es aber kein Problem, die haben ja Metallkontakte. Bei NFC müsste das doch ein Problem sein, weil ich ja die Spannung induzieren muss. Also die Smart Cards, ich mir angeguckt habe.
Das wäre auch teurer, das Zeug zu machen.
Ja, stimmt. Ein bisschen mehr Chipfläche macht das Ganze teurer.
Also ich habe vor,
irgendwann mal Begründungen. Ich finde Begründungen, dass man Geld sparen will, einfach nur scheiße.
Ja, ich auch.
Ich habe vor, mal eine Radiosendung über Hardware Security zu machen, dann können wir das ja alles nochmal ansprechen. So. Mhm.
Ja.
Ich habe es jetzt leider überhaupt nicht mehr im Kopf.
Okay.
Also die Smartcards, die ich mir angeguckt habe, die konnten so 4 RSA-Schlüssel selber generieren, speichern, beziehungsweise du konntest ja auch selber drauf machen und die konnten verschlüsseln, entschlüsseln und signieren und du gibst halt eine PIN ein, dann kannst du da auf die Schlüssel zugreifen oder halt ohne PIN, glaube ich, die kryptografischen Funktionen nutzen oder so.
Mhm. Also ich habe als Übungsaufgabe vor einem Jahr ein Smartcard-Bezahlsystem implementiert auf einer Smartcard. Es ist witzig zu programmieren, ich weiß nicht, es wird, die meisten verwenden JavaCard dafür. Das heißt, also es gibt, die Smartcards haben alle ein Betriebssystem drauf und da gibt es nur, ich glaube, zwei, die noch existieren und die meisten verwenden nämlich hier JavaCard. Das heißt, man schreibt Java, aber es ist ein Java, das fast nichts mehr kann. Also es ist wahnsinnig abgespeckt, dann aber noch so ein paar Funktionen draufgehauen.
Weißt du, ob so auf SIM-Karten das gleiche drauf ist?
Ja, SIM-Karten sind Smartcards.
Ich weiß.
Das ist genau das. Ja, deshalb kann man auch in der Theorie im laufenden Betrieb Apps darauf deployen auf einer SIM-Karte. Also theoretisch könnte man die Funktionalität der SIM-Karte im Telefon erweitern. Zum Beispiel auch unsichere Algorithmen austauschen. Da also Mobilfunkverschlüsselung, das ist ja auch alles wahnsinnig kaputt. Mhm. Da ist immer auch große Kritik, dass es eigentlich einfach ist, das im laufenden Betrieb auszutauschen, dass man nur Software austauschen muss. Es wäre nicht mal Kosten für Hardware erforderlich. Ja, wie gesagt, man programmiert da eben Java, aber man kann zum Beispiel jedes Mal, wenn man ein Objekt anlegt, dann bleibt das für immer auf dieser Karte. Also für die Lebenszeit, bis man eben dieses Paket komplett herunternimmt und neu deployt. Und so, also man muss da wahnsinnig aufpassen, wenn man new macht, dann dass da nicht der Speicher der Karte irgendwann einfach voll ist und man hat auch nicht viel Speicher.
Das klingt nicht schön.
Es ist ziemlich, aber es ist einiges, meine Dinger sind klein, ja, die sind richtig klein, die Sims, dann gibt es ja diese kleineren Versionen jetzt für die meisten neuen Telefone, die, was ist das jetzt, Mikro ist glaube ich die normale Größe, oder?
Und es gibt SIM. Nee,
Mini ist die normale.
Nee, das sind drei Größen mittlerweile. Du hast eine normale SIM-Karte.
Und dann gibt es Mikro und Nano, glaube ich.
Mikro und Nano, genau.
Ja, genau. Genau, Nano ist die kleinste jetzt.
Ja.
Genau, Mini ist die normale sozusagen. Das sagt bloß keiner Mini. Das ist. Früher waren die so groß, so Scheckkarten. So
Telefonkarten.
Genau, ja. Telefonkarten groß. Das, so haben die angefangen. Und dann wurden sie halt zu dem, das ist so die normale Größe, die man jetzt jahrelang verwendet hat. Und dann gab es die etwas kleinere
Mikro. Wo einfach abgeschnitten sind.
Genau, wo einfach alles bis auf die Kontakte runter abgeschnitten ist. Und jetzt gibt es die Nano, die nur noch die Hälfte dann ungefähr so groß ist.
Verdammt nervig, wenn du irgendwelche Schablonen hast und die versuchst, die richtige Schablone rauszubrechen.
Mhm. Ach so, okay, ja.
Da gibt es auch so Standsgeräte dafür. Die Nano, muss man sich vorstellen, die ist genauso groß wie das Kontaktfeld. Also ein bisschen größer, ein bisschen Plastikrand.
Die Mikro ist so groß wie das Kontaktfeld von der Mini. Ich glaube, die Nano ist nochmal halb so groß. Das heißt, du kannst eine Mikro-SIM-Karte, glaube ich, nicht mehr zur Nano machen, weil du sie in der Mitte durchschneiden müsstest. Meine ich. Die Nano ist die neueste, oder? Habe ich das jetzt?
Ja, aber irgendwie benutzt das genau ein Gerät.
Das iPhone.
Der Apfelreihe, genau.
Der Apfelreihe.
Ja.
Naja.
Okay, wollen wir wieder Musik einspielen? Wir haben eine halbe Stunde geredet.
Machen wir die Seite auf. Das drunter, das ist direkt ein Link zu einem Musikstück.
Ja.
Das war das Erste, was ich gefunden habe. Wieder.
Wir spielen jetzt.
Gibt's jetzt Triad oder was gibt's jetzt?
Ja, Triad? Hello World von Triad.
Hello World. Triad haben wir ja früher schon mal viel gespielt. Oh, Wir hören uns danach.
Okay. Willkommen zurück bei Dev Radio, hier auf Radio Free FM. Wir sind im Studio, telefonisch erreichbar unter 0731 938 6299.
Der Chat ist immer noch so leer. Schade.
Sag nochmal, wo der Chat
ist. Der Chat ist auf dem, also wir sind immer noch auf IRC-Chat, wir wollten das mal umstellen, aber irc.en-olm.de im Channel Router Dev Radio.
Ja, mittlerweile habt ihr...
DEV Radio, schreibt man uns.
Mittlerweile haben wir ja einen neuen Java-Server.
Stimmt, wir haben jetzt...
Das heißt, wir könnten es auch gleich nutzen, um da einen Java-Channel anzubauen.
Ja, das hätte man schon auch machen können früher. Es hat dann irgendwas anderes an Faulheit gescheitert. Das war schon immer mein Plan und der von anderen. Und
ja, ich wollte es auch haben.
Ja, wir wollen immer viele Sachen, aber wir müssen es halt auch mal machen. Ja. Muss ich da mal ransetzen. Aber ich glaube, das Problem kennen die meisten. Und das ist jetzt halt einfach so und jetzt...
der Grund, warum noch so viel unverschlüsselt läuft. Man müsste sich mal ransetzen und sich mal damit befassen, vielleicht mal was installieren oder sich umgewöhnen.
Man muss vielleicht sich auch irgendwann mal damit auskennen, was auch ein größeres Hindernis ist. Deswegen hat mir fällt jetzt gerade nur VB ein. Wie heißt die Gruppe nochmal?
Was, meinst du PEP oder?
Genau.
Ja, ich habe den Link ins Etherpad gestellt, glaube ich.
Ja, es kam sogar auf Heise. Pretty Easy Privacy. Das Ding hat einfach das Ziel, dass man sinnvoll Krypto machen kann, ohne viel wissen zu müssen.
Ja, das Wissen müssen. Das ist immer, also Leuten beizubringen, wie sie ihre E-Mails verschlüsseln, das ist ja immer noch Horror. Ja? Also auch für auch für versierte Leute, die sich da interessieren, das ist einfach Zeitaufwand.
Ja, vor allem musst du halt immer das überprüfen. Ich meine, die einfachen Sachen, die ich jetzt bisher gesehen habe, zum Beispiel bei Freema oder Telegram, ist das Sicherste, die zeigen dir immer an, okay, das könnte die Person sein. Also bei Freema gibt es 3 Level, Rot, Gelb und Grün. Rot heißt, kenne ich gar nicht. Gelb heißt, kenne ich vielleicht.
Ja, und zwar dadurch nur, dass es mit dem Adressbuch synchronisiert ist. Also dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Das ist die Person.
Und grün ist halt, wir haben uns getroffen und haben über mithilfe von Codes den Schlüssel abgeglichen. Ja. Was so cool, etwas einfacher ist als das Typische bei GPG, sich irgendwelche Zahlen gegenseitig vorzulesen.
Ja, da funktioniert es. Ich meine, das funktioniert sogar, das kannst du jedem beibringen. Und so viele Leute verwenden das mittlerweile. Ja, da tauchen irgendwie ständig irgendwelche Leute bei mir im Adressbuch auf, wo ich nie gedacht hätte, dass sie das verwenden würden. Also, dass sie es verwenden würden, aber
ja. Das liegt aber daran, dass GPG schon ziemlich veraltet ist und auch schlecht designt. Ja. Und im Nachhinein, wenn man sowas nochmal designen wird, dann wird man viele Dinge wahrscheinlich anders machen.
Bei Threema, ich finde ein bisschen problematisch, dass dieser Sprung von Gelb auf Grün so groß ist und der zwischen Rot und Gelb eigentlich nicht so der große Unterschied ist. Also bei beiden weiß man eigentlich nicht, wer die Person wirklich ist.
Keine Sorge, man hört's nicht.
Ich glaube, Threema beschwert sich wahrscheinlich, wenn sich der Fingerabdruck ändert, oder? Hoffentlich.
Dann, wie meinst du,
wenn... Also wenn sich jetzt ein Kontakt plötzlich ändert, wenn sich der Key ändert,
ja, dann wird es sofort auf Gelb runtergestuft.
Mhm. Runtergestuft.
Eigentlich sollte ich dann sagen, das ist wahrscheinlich ein Man in the Middle oder sowas und einen Angriff melden.
Ich weiß gar nicht.
Ich weiß es nicht. Das Problem ist, Leute verlieren gerne ihren Schlüssel.
Ja.
Ja, dann müssen
das ist ein bekanntes Problem.
Ja.
Und Freema löst so, sie löschen es einfach nach einer bestimmten Zeit Inaktivität.
Mhm. Nee, mich interessiert halt einfach, du hast zwischen Rot und Gelb, also zwischen diesen beiden Unterscheidungsstufen, hast du fast keinen Unterschied. Ja, du weißt bei beiden nicht wirklich, mit wem du kommunizierst, weil du nicht überprüft hast, ob der Schlüssel, also du musst, ja, Freema macht das natürlich alles so im Hintergrund, dass man nicht wissen muss, was man da tut, aber so, wir wissen ja, was da passieren muss im Hintergrund. Und das einzig sichere ist wirklich eben diese, wenn es dann grün anzeigt, nämlich man hat überprüft, ob der Finger oder dass der Schlüssel, mit dem ich kommuniziere, auch wirklich der Schlüssel ist.
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich der Schlüssel ist oder ob es einfach nur der
Fingerabdruck vom Schlüssel ist, glaube ich, in dem Barcode da drin.
Ich meine, ob es wirklich der Schlüssel ist oder ob das nur der Schlüssel für die Sitzungsschlüssel sind.
Weiß man denn so ein bisschen was drüber, was die für Krypto machen?
Sie benutzen elliptische Kurven, das weiß ich.
Oh Gott. Telegram benutzt RSA und AES. Der Verschlüsselungsalgorithmus ist dokumentiert und im Internet einsehbar. Die sind, glaube ich, auch zum Großteil Open Source. Die meinen ja, wir publishen den Rest noch irgendwann, wenn es sauber ist oder sauber aussieht. Und die haben halt keine mehrstufige Authentisierung, die sagen halt, okay, das ist der Kontakt, machst du einen sicheren Chat an und dann machen die dieses Protokoll da und dann soll dein Chat sicher sein.
Und die Überprüfung geht dann, indem die so ein Bild anzeigen, wenn man sich trifft, dann guckt man, dass die Bilder die gleichen sein sollten.
Ja, genau.
Was ich aktuell gesehen habe, dass anscheinend Bleem mittlerweile verfügbar ist, das ist, das Ding basiert auf BitTorrent. Dass du einfach komplett über das BitTorrent-Netz dann auch chatten kannst.
Das schon auch für so Instant Messaging wahrscheinlich, oder?
Mhm. Also es war so gedacht als Ersatz für Dings. Kritiker sagen halt genauso wie bei Freema, dass es halt Closed Source ist und niemand weiß, was sie drin machen. Bleem benutzt eben anscheinend jetzt Distributed Hash Tables, damit es komplett über das Peer-to-Peer-Netzwerk laufen kann. aktuell halt in der Alpha und sie sagen, erstmal nur übers WLAN verwenden, weil die brauchen gerade aktuell viele, viele, viele Daten. Was unter Umständen doof ist.
Wobei dieses Verteilen ist ja nicht wegen der Verschlüsselung, sondern wegen dem Routing. Das macht es ja dann so ähnlich wie
Onion-Routing,
oder? Ja, ja.
Da gibt es noch ein anderes, das macht, wenn das dann nur Onion-Routing. Mhm. Sind gerade irgendwie beide Sachen nicht unbedingt fertig, aber sie wollen halt noch zusätzlich dazu das Forward Secrecy einfügen. Forward Secrecy, was ist das eigentlich? Wozu will ich das haben? Okay, ich erzähle mal, wie ich es verstanden habe mit du schickst es irgendwo hin und niemand weiß genau, mit wem du eigentlich reden willst. Und es ist auch nicht nachverfolgbar. War das so?
Ne, Forward Secrecy ist doch das, dass man...
ganz anders verstanden.
Genau,
man Forward Secrecy heißt, du hast mehrere verschiedene praktisch Kommunikationssessions oder sowas. Also ich rede jetzt heute mit dir verschlüsselt und morgen reden wir verschlüsselt und irgendwie übermorgen reden wir nochmal verschlüsselt und wir machen praktisch immer Sitzungsschlüssel aus. Und wenn jetzt einer von diesen Sitzungsschlüssel tatsächlich gebrochen wird,
oder auch dein Langzeitschlüssel,
oder auch der Langzeitschlüssel, dann kann man nicht auf die Schlüssel davor schließen. Und damit kann man auch die Gespräche davor nicht entschlüsseln, sondern nur die danach.
Okay. Mhm. Oder auch nicht unbedingt die danach, je nachdem, wie es dann ist, dass man eben nur das, nur diese eine,
ja.
Dass man eben nur diese eine Gespräch dann, aber nicht der Rest der Kommunikation sollte dann immer noch nicht mitlesbar sein.
Ja.
Ich dachte, es ging auch darum, dass man nicht nachverfolgen kann, dass man überhaupt geredet hat.
Nein, das ist dann glaubhafte Abstreitbarkeit.
Ja. Ja. Okay. Plausible Deniability auf
Englisch. Okay. OTR kann das alles.
Ich weiß, aber das benutzt ja keiner.
Ich nutze OTR.
Na gut, OTR, es sagt, na, das heißt ja nicht, dass, also man kann nicht, man sieht natürlich, dass kommuniziert wurde,
ja.
Aber man kann abstreiten, dass man gesagt wird, und zwar macht man das deshalb, funktioniert es so, weil dann der Signierungsschlüssel veröffentlicht wird, oder? So, dass dann hinterher, also sobald die Kommunikation beendet ist, hätte jeder das reinfälschen können, weil die, so meine ich das noch im Kopf zu haben.
Ja. Wo kriegt man das her und was genau kann das Tool?
Es ist einfach ein Plugin für alles und es ist Open Source. Also du kannst Jabber darüber machen, du kannst ICQ darüber machen, du kannst wirklich alles darüber
machen. Du kannst sogar Facebook-Chat darüber machen. Mhm. Facebook sagt dann, boah, das verstehe ich nicht, das ist offensichtlich verschlüsselt. Ich weiß bloß, dass du geredet hast, aber ich kann nicht sagen, was.
Mhm. Okay. Gucke ich mir mal an.
Ja, aber das ist ganz nett. Also das ist OTR. Also so von der Idee her ist das nett. Es ist natürlich auch wieder nicht so einfach zu verwenden.
Naja,
wenn man es gerne hätte.
Ich finde das relativ einfach
zu verwenden. Es ist einfacher als
GPG. Wenn es schon irgendwo eingebaut ist.
Also im Gegensatz zu PGP ist es
einfach. Ja, ist es
einfacher. Du hast den Vorteil, du kannst dann auch so irgendwie Authentifizierung über Shared Secret machen.
Ja.
Was halt nur so gut funktioniert, wie das Secret ist. Oder die eben die Frage-Antwort-Sachen. Ich meine, wenn ich Leute frage, was mein Geburtsdatum ist, ist es, glaube ich, keine Frage, die gut genug ist. Mhm. Aber wenn ich irgendwie sowas frage, wie, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein.
Ja. Ja, eigentlich wollten wir jetzt auch drüber reden, was da so für Algorithmen vorkommen und was es da so gibt, oder? Weil wir haben jetzt über alle möglichen geredet. Mhm. Ich glaube, das war deine Frage da mal, worauf wir eigentlich zu sprechen kommen wollten, wo wir jetzt schon wieder fünfmal abgeschweift sind. Was für Algorithmen gibt es und warum gibt es da so viele und was sind das für Unterschiede? Wir haben ja schon gesagt, es gibt symmetrische und asymmetrische. Mhm. Und wir können mal symmetrischen anfangen, weil das auch so mehr der klassische Ansatz ist. Wie gesagt, es gibt einen Schlüssel und es gibt derselbe zum End- und Verschlüsseln. Man kann damit auch signieren und so Sachen machen, aber es brauchen halt alle Teilnehmer denselben Schlüssel und wenn der weg ist, dann ist alles...
Fangen wir mit dem schlechtesten überhaupt an, den es gibt, ROT 13.
Was ist das? Also ich kenne jetzt bisher halt nur die halbwegs sicheren.
ROT 13 ist nicht ernsthaft, aber
ja. Auch bekannt als die Cäsar-Chiffre.
Okay,
ROT 13 ist einfach nur ein Cäsar-Chiffre mit dem Faktor...
Verschiebungs...
Index?
Nee. Keine Ahnung. Also
das Geheimnis.
Ja, das Geheimnis ist 13 und was das bedeutet ist, dass jeder Buchstabe um 13 Stellen im Alphabet verschoben wird. Und also vertauscht wird mit dem, der 13 Stellen danach ist. Mhm. Und die Entschlüsselung geht genauso, weil wir 26 Buchstaben haben, fängt man einfach vorne wieder an und deshalb ist die Verschlüsselung die gleiche wie die Entschlüsselung. Und das ist natürlich nicht sicher.
Man benutzt es halt gerne, hat man früher gerne benutzt, um Spoiler zu verstecken. Mhm. Damit sich die Leute nicht über Spoiler aufregen.
Ja, das ist eigentlich ganz cool.
Komplett ohne JavaScript.
Ja, man benutzt es auch ganz gerne, also gerade wie Spoiler auch für beim Geocaching, wenn da in den Beschreibungen Spoiler drin sind, dass es dann auch 13 verschlüsselt ist. Ja. Und genauso sind die ganzen,
Monoalphabetischen
Substitutionschiffren. Genau, das heißt, dass immer ein Buchstabe wird immer auf genau ein anderes Zeichen abgebildet. Vielleicht durch einen Schlüssel irgendwie variiert, aber immer wenn das eben dieses eine ist, dann kann man durch statistische Auswertung eben leicht auf den verschlüsselten Text dann kommen, auf den Klartext. Wenn man nur die Chiffre hat.
Ja. Mhm. Also zum Beispiel würde man sagen, E ist der häufigste Buchstabe und jetzt hat man irgendwas Verschlüsseltes, wo das E immer auf ein R abgebildet wird und dann schaut man sich den verschlüsselten Text an und sieht, R ist der häufigste Buchstabe und dann überlegt man, ja, war jetzt wahrscheinlich ein E davor.
Genau, dann tauscht man das R durch ein E und macht dann immer so weiter.
Ja. Und dann kommt man irgendwann noch drauf, hey, das könnte dieses Wort sein, kann man das wieder weitertauschen und am Schluss hat man den Text.
Ja. Das muss man ja nicht mehr von Hand machen, das kann man auch so mit, ich speichere mir ein Wörterbuch und gucke so,
ja, was hat ähnliche. Ich finde es in dem Fall echt relativ langweilig, sowas computergeschützt zu machen.
Du meinst, das muss man von Hand machen, damit es dann Spaß macht, damit man Herausforderung
damit
hat.
Damit man ein bisschen Spaß haben kann.
Ja.
Ja, aber das sind ja alles Sachen, die jetzt in der Informatik so nicht wirklich verwendet werden mehr, genau. Also Technologie von heute. Sondern, was haben wir da so? Wir haben
ich kenne gerade eigentlich nur AES und das ist das Problem.
Ja, DES gibt es noch.
DES gibt es. Tofisch. Das ist das
Lowfish.
Ja, das ist der Vorläufer, glaube ich. Mhm. Das sind Verschlüsselungssysteme, die Bruce Schneider, glaube ich, mitentwickelt hat.
Es gibt auch Threefish inzwischen.
Was ist Three? Ja, der Nachfolger von Two-Fish.
Ja, genau.
Ich dachte jetzt so freier Fisch.
Also nein, der dritte Fisch.
Gut, und der
Blowfish ist ja immer noch sicher und nicht gebrochen. Ich verwende den, glaube ich, auch noch irgendwo.
Ich benutze Two-Fish, weil ich habe noch keinen einzigen Ansatz gesehen, wo die irgendwie gesagt haben, ja, damit könnte man wenigstens mal den Schlüssel einschränken oder sowas. Ja.
Bei welchen
für den geht es noch gar nichts.
Bei welchen von denen kann ich die Schlüssellänge beliebig haben?
Ganz was meinst du mit beliebig? Ganz beliebig geht es nirgends. Also in diesen Standards ist das so, dass die meistens auf 128-Bit, 256-Bit und manchmal noch auf 192-Bit standardisiert werden. Und da hast du eben diese drei Schlüssellängen. Und je nachdem, was dein Szenario ist, kannst du einen davon aussuchen.
Kann ich da auch irgendwelche, also gibt es welche, die tatsächlich auch auf längere Schlüssel funktionieren würden?
Warum willst du es auf längere Schlüssel machen?
Weil ich es kann.
Aber es bringt dir überhaupt keinen Vorteil. Also normalerweise geht man davon aus, dass ein Algorithmus gebrochen ist, sobald es eben einen besseren Angriff gibt als Brute Force, indem man einfach alle Schlüssel ausprobiert. Und wenn ich jetzt eben 256 Schlüssel habe, dann müsste ich 2 hoch 256, also wenn ich einen Schlüsselraum habe von 256 Bit, das heißt, es gibt 2 hoch 256 verschiedene Schlüssel und die müsste ich dann alle ausprobieren. Und das geht einfach nicht. Das kannst du auch nachrechnen, wie viel Energie du brauchst, um in einen anderen Zustand zu kommen oder sowas. Und dann, es funktioniert einfach nicht.
Aber wie war
und
das
deswegen
jetzt?
Bringt es überhaupt nichts, wenn du deine Schlüssel länger machst, weil stattdessen nimmst du lieber einen besseren Algorithmus.
Aber bei DES hat man doch sowas gemacht eigentlich, oder? Mit Triple DES dann.
Bei DES hat man sowas gemacht. Aber da war die Schlüssellänge auch am Anfang auf 56-Bit.
Genau, also da war das Problem, dass einfach die Schlüssellänge von Anfang an zu kurz gewählt war, um zukunftssicher zu sein. Und was hat man dann gemacht? Man hat praktisch dreimal diese Verschlüsselung gemacht und kriegt dadurch eine längere Schlüssellänge. Also nicht ganz dreimal das so Dreifach. Ich glaube nicht ganz dreimal so lang, aber das ist ja auch nicht so wichtig, also auf jeden Fall länger.
Also ich habe jetzt hier mal die Seiten zu Two-Fish und Three-Fish aufgemacht. Two-Fish kann 128, 192 und 256 Bit-Schlüssel. Three-Fish kann 256, 512 und 1024
Bit-Schlüssel.
Key size is equal to block size, ja, und block size kann genau dasselbe.
Mhm.
Okay, lohnt sich das mal anzugucken.
Und ja, also man, wenn wir jetzt hier von diesen Längen sprechen, was sagt man denn heutzutage, wie lang die Schlüssel sein sollten?
256.
Ja. Mindestens, okay. Und 1024?
Also nicht mindestens, sondern normalerweise nimmt man das oder okay, manchmal noch 128.
Ja.
Für
ja.
symmetrische Verschlüsselung.
Und deshalb ist es für bei Symmetrie, genau, das ist nämlich ein ganz großer Unterschied zwischen ja. Asymmetrie, weil bei asymmetrischer reicht es lange nicht, da brauchen wir viel, viel längere Schlüssel. Ja, und deshalb klingt das jetzt für uns auch überraschend, dass du jetzt sagst, bis 1024 Bit
symmetrischer
ja. Schlüssellänge, was eigentlich wahnsinnig viel ist. Genau, aber manche Leute mögen halt so Overkill dann.
Also.
Naja, will ich den. Ist die Sicherheit einfach nur nicht dadurch gegeben, dass ich dann einfach. Ah, nee, stimmt. Vergiss das. Ich habe,
wenn der Algorithmus in Ordnung ist, dann. Ja, dann durch längere Schlüssel hast du halt den einzigen Vorteil, dass man länger braucht, um alles durchzuprobieren. Und.
Mhm. Mhm. Okay. Ja, haben wir jetzt alles zu asymmetrischen Schlüsseln gesagt?
Nee, die Schlüssellängen noch nicht. Also die Schlüssellängen, ich habe hier so eine Vergleichstabelle von den verschiedenen Institutionen und die sagen alle, ja, so bis 2015 beziehungsweise 2020 oder 30 sind 2048 Bit vollkommen ausreichend, aber heute benutzen sowieso schon fast alle 4096 Bit.
Das ist jetzt auch wieder bei asymmetrischen Verfahren.
Das war jetzt asymmetrisch.
Ja. Was gibt es denn für asymmetrische? Da haben wir, also wir haben RSA, so genau. ein.
Da basiert das ja auf Primzahlen. Und kleiner Fermatscher Satz.
Und zwar bei diesen asymmetrischen Verfahren brauchen wir eben diese Einwegfunktion. Also wir hatten vorher diesen öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel. Und die Idee ist eben, dass man aus dem öffentlichen Schlüssel auch nicht den privaten Schlüssel bekommt. Und da gibt es eben verschiedene praktisch mathematische Einbahnstraßen, könnte man sagen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel zwei Primzahlen habe, irgendwie 7 und 11 oder so, und ich multipliziere die, dann geht es auch relativ schnell so von Hand. Dann kommt irgendwie, ich glaube, 77 raus. Und wenn die jetzt halt irgendwie länger sind, dann kann man das auch so auf Papier rechnen und es funktioniert noch.
Also die Multiplikation ist einfach, einfach in Anführungszeichen
genau.
zu berechnen und schnell und effizient zu berechnen.
Genau.
Aber
wenn ich dir jetzt aber eine große Zahl gebe, dann kannst du die nicht wieder in die Primzahlen zerlegen.
Genau. Darauf basiert es, die Sicherheit
genau.
davon.
Genau. Und für Computer ist das halt auch genau in die eine Richtung einfach und in die andere Richtung schwer. Mhm. Und darauf hat man dann verschiedene Verfahren gebaut, also RSA zum Beispiel. Mhm. Aber es wurde nie formal bewiesen, dass es wirklich schwer ist.
Ja,
und es gibt da auch einen Algorithmus, der basiert eben auf einem Quantencomputer. Mit dem ist das schneller und mit dem würde das gehen.
Mhm. Brauche ich dann dadurch einfach nur größere Schlüssel, weil die Menge der Primzahlen einfach kleiner ist, in dem Raum? Also im Zahlenraum? Oder liegt das an was anderem?
Aber es liegt auch an was anderem, und zwar liegt es an den konkreten Faktorisierungsalgorithmen. Weil bei Faktorisierungsalgorithmen ist ja nicht so, dass du einfach Zahlen wild durchprobierst, sondern da gibt es ja Dinge, die besser sind.
Ich kenne nur den Pulas-Algorithmus und der ist so, es funktioniert und es bleibt in der Endlosschleife.
Du hast angesprochen, dass mit Quantencomputern RSA total angreifbar ist.
Ja.
Also das heißt, wir können asymmetrische Kryptographie total wegkippen.
Nicht also asymmetrische Kryptographie, mit RSA nur.
Ja. Sobald wir hier brauchbare Quantencomputer haben.
Ja.
Vielleicht gibt es ja.
Okay.
Wissen wir das oder ja. vermuten wir das?
Ja, das wissen wir. Es gibt ja diesen Shor's Algorithmus, heißt der von Peter Shor. Mhm. Und der hat auch ein Paper geschrieben und ich habe da auch mal ein Seminar darüber gemacht.
Der Name kommt mir bekannt vor, 3 Fragezeichen.
Okay. Und ich glaube, das IBM hat das auch mal nachgebaut und hat die Zahl 15 faktorisiert.
Mhm.
Und das war dann eben 3 mal 5.
So, jetzt gibt es ja quantencomputermäßig, das ist ja immer so eine dubiose Sache, wo man so wenig drüber weiß, aber jetzt haben im vergangenen Jahr Google und NASA gemeinsam einen Quantencomputer erstanden von der Firma. Ich glaube, Q-Wave oder so heißt die.
Mhm.
Die angefangen hat, Quantencomputer zu bauen. Die sind jetzt noch nicht so leistungsstark, wie sie in der Theorie sein könnten. Und zwar liegt es daran, das ist natürlich ein bisschen schwierig, da kurz dahin abzuschweifen, dass diese Quantencomputer, da müssen die funktionieren nicht mit Bits, sondern mit Qubits. Und jedes Qubit muss mit jedem anderen, ich glaube, verschränkt ist der Ausdruck dafür, weiß das jemand? Ich meine,
ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
Ist es praktisch so eine Verbindung haben, ja. Ich glaube, es heißt verschränkt sein.
Also du kannst eine Superposition aus mehreren Zuständen haben und ein klassisches Bit ist eben entweder 0 oder 1.
Ja.
Und irgendwie ein Qubit Qubit kann mehrere auch von diesen Zuständen gleichzeitig haben. Sein. So wie diese Katze da, Schrödingers Katze, die lebt und tot ist. Und wenn du es dann beobachtest, dann kollabiert die Superposition in einen von den beiden Zuständen mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit. Dann.
Genau, das ist die Grundlage davon, aber diese Mächtigkeit davon kommt daher eben, dass eben jedes Qubit mit jedem anderen in diesem Rechner praktisch, ich glaube, der Ausdruck dafür war verschränkt ist, so dass jedes Mal, wenn ein Qubit dazukommt, er einen doppelt so großen Suchraum gleichzeitig absuchen kann. Also ja, in einem Rechenschritt absuchen kann und dann die so und so viel besten Ergebnisse präsentiert. Jetzt habe ich vergessen, worauf ich raus wollte.
Wieso es so schwierig ist, ein Dings zu bauen?
Genau, und jetzt würde mich, also soweit ich weiß, ich habe mich da vor einem halben Jahr mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, nur ganz wenig. Aber da, soweit ich weiß, haben die da jetzt noch nicht versucht, genau dieses Problem anzugehen mit diesem Quantencomputer, den sie da haben. Hat da irgendjemand was von gehört, ob da irgendwas passiert ist? Okay, da müssen wir dann selber mal recherchieren und weiß nicht, wen könnte man da fragen und mal einladen, das wäre doch auch eine super Sendung hier.
Mir fallen gerade nur irgendwelche Leute ein, die man nicht ins Radio kriegt.
Kann ein bisschen Geld sammeln und dann zu Google fliegen und naja. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
Wir könnten auch irgendeine unserer Professoren, die sich damit beschäftigen, fragen.
Ja. Ja, an der Uni gibt es ja Vorlesungen Quantencomputing.
Ja. Das heißt, auf lange Sicht taugt RSA nicht, das heißt, wir brauchen irgendwie was anderes. Was gibt es denn anderes?
Also bei diesen asymmetrischen Verfahren, da gibt es natürlich noch viele andere mathematische Probleme. Zum Beispiel gibt es das Problem von dem diskreten Logarithmus. Dann nehme ich irgendeine Zahl g und irgendeine andere Zahl a und ich berechne dann g hoch a. Und ich gebe jetzt irgendjemandem g hoch a und ich gebe dem das g und sage dem, jetzt berechne mal das a. Und für normale Zahlen, da funktioniert es und der kann es in den Taschenrechner eintippen und berechnet halt den Logarithmus. Aber wenn man jetzt eben nicht normale Zahlen nimmt, sondern irgendwie in Gruppen rechnet, dann funktioniert es nicht so einfach. Und man denkt halt, dass es ganz wahnsinnig schwierig ist und das wurde halt auch wieder nie formal bewiesen, so wie bei RSA. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob ein Quantenalgorithmus bekannt ist, der das knacken kann. Ich glaube, da gibt es auch einen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Es gibt ja welche, die da RSA misstrauen und lieber Elgamal nehmen. Das benutzt ja
das diese ist Elgamal dann.
Diese Logarithmen. Einfach nur, weil anscheinend irgendeine amerikanische Institution RSA empfohlen hat.
Das Problem von Elgamal ist, dass dein verschlüsselter Text doppelt so lang ist wie der Klartext.
Ah. Mhm. Okay.
Und man braucht, glaube ich, bei jedem Verschlüsseln nochmal zufällige Zahlen, nicht wie bei RSA, nur einmal zum Erstellen des Schlüssels.
Und du darfst die gleiche nicht zweimal verwenden, weil dann passieren böse Sachen.
Ja, und du musst halt wieder einen guten Zufallszahlengenerator haben, was du halt nicht immer gegeben hast.
Was hat es denn aktuell in Zufallszahlengeneratoren?
Sollen wir erst noch bei der asymmetrischen Verschlüsselung weitermachen, bevor wir zu den
Zufallszahlengeneratoren machen wir so rum. Ja. Wir schweifen ab.
Naja, und dann gibt es eben noch Probleme in Gittern, das ist jetzt relativ neu gekommen, also man hat eben da diese Konstruktion von einem Gitter, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Vektorraum über einen ganzen Zahlen und da gibt es eben auch Probleme, zum Beispiel man hat irgendeinen Punkt und was ist jetzt der Gitterpunkt, der am nächsten dazu ist oder ich habe irgendein Gitter, was ist denn die kleinste Basis, also die Basis mit den kleinsten Vektoren und für allgemeine Gitter ist das eben auch tatsächlich beweisbar schwierig. Also das kannst du dann noch nicht irgendwie mit einem Quantencomputer ankommen und sagen, hier, ich habe es ausgerechnet, ganz schnell, einen tollen Algorithmus gefunden. Sondern du kannst beweisen, dass es schwierig ist. Und das Andrew-Verfahren verwendet es zum Beispiel, aber ich glaube, das ist patentiert und man kann es noch nicht verwenden. Aber das wäre schon mal ein Standard, wo das dann nutzt.
Ja, Patentierung ist da auch so ein Problem. Ich dachte auch bei diesen elliptischen Kurven, hat irgendeine kanadische Firma Lizenzen auf nicht die Kurven, sondern auf Erstellungsverfahren für die Kurven gemacht und das haben dann irgendwelche amerikanischen Institutionen lizenziert, dass sie das auch benutzen dürfen.
Magst du elliptische Kurven noch erklären?
Kenne ich mich nicht so mit aus. Ich habe nur mal einen Artikel zugelesen, dass halt man das nicht so gerne benutzt, weil halt so viel von den Verfahren, die man braucht, um es zu benutzen und vor allem die effizient sind, schon irgendwie lizenziert sind und du das deshalb besser meiden solltest.
Also elliptische Kurven sind auch einfach irgendwelche Zahlen und mit denen kann man dann zum Beispiel dieses diskrete Logarithmusproblem eben für elliptische Kurven rechnen. Also man hat dann eben diese Punkte auf so einer Kurve und da gibt es dann sowas ähnliches wie eine Addition Und weil das so ähnlich ist, schreibt man das auch als eine Addition und man nutzt das Plus-Symbol, aber es ist wirklich nur so ähnlich.
Das, was man ja auch gerne macht, ist irgendwie elliptische Kurven auch noch auf etwas anderes draufsetzen, anscheinend.
Wie meinst du das genau?
Ich habe es noch nicht ganz verstanden, deswegen bin mir nicht sicher.
Also bei elliptischen Kurven ist die Idee, du hast irgendein Polynom vom Grad 3 und schaust dir dann alle Nullstellen an.
Okay.
Und wenn du jetzt über einem endlichen Körper bist, zum Beispiel, also z modulo pz, dann hat er nur endlich viele Nullstellen. Und dann hast du eben auch endlich viele Punkte. Und mit diesem Aufsetzen meinst du vielleicht, dass man einen anderen Körper nehmen kann. Aber das machen die schon relativ lang. Also normalerweise sind es Potenzen von 2 und da dann der Restklassenkörper darüber, weil da kann man das besonders schnell implementieren.
Im Chat war gerade noch eine Anmerkung zum Quantencomputer, dass der wohl D-Wave heißt. Ich habe vorhin Q-Wave gesagt, ich glaube, es müsste es ist richtig, die Firma heißt, glaube ich, D-Wave, beziehungsweise der Rechner auch, der nennt sich wohl gleich. Und dann gibt es wohl ein Paper von Google, dass es nicht schneller ist mit dem, ja, vermutlich bezieht sich das jetzt auf die Primzahlzerlegung. Ja, dass es bis jetzt wohl damit nicht schneller ist. Allerdings, das ist das, was ich vorhin noch erzählen wollte, dieser Rechner hat eben nur, ich glaube, 8-fache Verschränkung, also dass jedes Qubit nur mit 6 oder mit 5 oder mit 8 Nachbarn oder so verschränkt ist und eigentlich sollte es mit allen verschränkt sein und nur dann hat es eben diese theoretische, also diese Mächtigkeit ist nur dann das, was in der Theorie der Quanten, des Quantencomputing auch so vorherrscht. Ja, also es kann, wie gesagt, es ist im Moment wohl noch nicht schneller mit dem, den es gibt, aber wie gesagt, der Rechner ist noch nicht das, was er theoretisch sein könnte. Und der wird bestimmt noch besser. Und Renz hat noch gesagt, er benutzt DJB-Kurven. Was auch immer das ist.
Das ist eine Kurve, also wenn du elliptische Kurven nimmst, darfst du dann immer so am Anfang auswählen, ja, welche Kurve willst du haben? Dann hast du irgendwie 30.000 zur Auswahl. Okay, übertreiben, das sind glaube ich 20 oder so. Und ich habe keine Ahnung, worin sie sich unterscheiden. Es gibt mehrere
Empfehlungen. In den Parametern. In den Parametern.
Okay.
Das ist ja praktisch, welche Kurve du jetzt nimmst, sind ja auch mit welchen Zahlen du dann später rechnest. Und für manche Kurven kannst du vielleicht das diskrete Logarithmusproblem lösen, besonders schnell. Und für andere vielleicht nicht. Ein Problem von diesen elliptischen Kurven ist ja auch, dass du kannst nicht einfach, ich nehme jetzt eine elliptische Kurve und schreibe dann die Gleichung auf und dann schaue ich mal, wie viele Punkte liegen denn auf der Kurve, weil das kann man nicht so einfach berechnen, sondern man baut es andersrum und überlegt sich, wie viele Punkte hätte ich denn gern? Und dann baut man eine Kurve, die so viele Punkte hat.
Okay.
Und das DJB, Renz schreibt gerade noch, entspricht da Bernstein von, Quatsch, Kurven von Daniel Bernstein, die lizenzfrei sind. Also da ging es jetzt um diese patentierte Erstellung von Kurven und so, dass die eben nicht, dass man eigentlich keine Patentgebühren zahlen müsste, um die Kurven zu erstellen. Ja. Und gut, darauf basieren eben auch asymmetrische Verschlüsselungs. Haben wir noch welche vergessen? Auf was welche basieren oder wichtige, die angewendet werden?
Wir hatten RSA, El-Jamal, elliptische Kurven und das Gitternetzzeug. Eigentlich ist es alles, oder?
Ja, Gitter hatten wir auch noch, aber ja, ist alles, denke ich.
Und dann wollten wir...
Okay, es gibt noch so ein paar Ansätze zu dieser Postquantenkryptographie, dass man sagt, ja, angenommen, wir haben einen Quantencomputer... Und angenommen, diese klassischen Probleme wie diskrete Logarithmus sind jetzt lösbar, lass uns was Neues bauen. Da gibt es natürlich nicht nur diese Gitter, sondern da gibt es auch noch was, das auf Coding-Verfahren basiert. Zum Beispiel McEliece gab es da. Und das hat dann eben auch eine Matrix. Als Schlüssel war das Problem, das ist so wie bei Gittern auch. Und dadurch ist halt auch der Schlüssel quadratisch groß und deswegen verwendet man das auch nicht. Und ich glaube, McEliece ist auch schon gebrochen. Und ein anderer Ansatz war noch, dass man Polynome nimmt in mehreren Variablen und dann schaue ich mir irgend so ein Polynomgleichungssystem an und im Allgemeinen ist das halt auch schwierig, so ein Polynomgleichungssystem aufzulösen, dass man da noch irgendwas machen kann.
Okay.
So, das Paper von Google wurde jetzt gerade auch im Chat gepostet. Ich meine, das ist das hin.
Ja, das schauen wir dann in die Shownotes rein.
Dann werde ich das da reinschreiben. Allerdings muss man für PayPal ja meistens Geld zahlen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch der Fall ist. Naja.
Auf Arxiv kannst du das so anschauen.
Okay, also Arxiv, kostenlose Paper. Ja. Defining and detecting quantum speedup. Okay, da ging es einfach nur um die Schnelligkeit des Quantencomputer, und sie haben eben den D-Wave 2, also den zweiten Rechner, den die Firma D-Wave gebaut hat, mit bis zu 503 Qubits, wovon aber eben nicht alle verschränkt sind, sondern nur mit irgendwie ein paar Nachbarn. Und da ist es jetzt eben in diesem Fall so gewesen, dass es nicht schneller ist als mit bisherigen Algorithmen auf klassischen Rechenmaschinen.
Ja. Mhm. Gut.
Allerdings auf sehr schnellen Rechenmaschinen. Ja, also die Dinger, die sind schon schnell. Und die zum Teil gibt es schon schnellere mit klassischer Hardware, aber dann eben doch mit sehr spezieller Hardware, wo dann eben auch wirklich Sachen in Hardware implementiert sind und nicht nur softwaremäßig.
Ich muss jetzt aus irgendeinem Grund wieder an die Bitcoin-Miner denken.
Ja, genau. Ich hab mir überlegt, deshalb habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich hatte mich beworben beim Zentrum für Luft- und Raumfahrt, da meine Abschlussarbeit zu schreiben. Mhm. Da gab es der Stellenausschreibung Programmierexperimente auf Quantencomputern. Und da hätte man eben die Möglichkeit gehabt, auf diesem Quantencomputer irgendwas zu implementieren, und dann haben auch irgendwie alle, denen ich das erzählt habe, gemeint, so, ah ja, kannst du voll gut Bitcoins minen. Ja, wollen wir nochmal Musik machen?
Ja. Letzten Teil. Ich spiele jetzt Alone von Dryad. Hoffen wir mal, dass es funktioniert.
Da. Wir sind wieder online. On Air heißt on es.
Im Äther. Im Äther, genau.
Das ist immer noch Def Radio, sorry Ricky, mach du.
Ja, wie Matu gesagt hat, es ist immer noch Def Radio, hier auf Radio 4FM.
Noch eine halbe Stunde ungefähr, ein bisschen mehr.
Okay, ich sag nochmal die Studiotelefonnummer 0731 938 6299. Unser Twitter ist dev-radio, es twittert uns keiner mehr.
Und der IRC-Chat ist auf irc.in-ulm.de im Channel Raute Def Radio. Und wir sind bei Verschlüsselungsalgorithmen und Zeugs und so und wollten uns jetzt noch über was unterhalten?
Über die Implementation. Also es gibt eben jetzt nicht nur das Problem, dass diese Algorithmen irgendwie angreifbar sind und dass man halt die Schlüsselgame halten muss, sondern halt auch, dass die Implementation, also das, wo das jemand mal gemacht hat, also schön im Programm geschrieben hat, das jetzt AES oder RSA kann, angreifbar sind. Also wir hatten halt relativ bekannte Angriffe, bekannte Lücken in SSL. Also SSL ist das, was die Webserver so machen, also womit man den Zugriff auf Webseiten irgendwie verschlüsselt. Und da gab es halt Heartbleed. Es ist so, dass man dem Server sagen möchte, ja, ich bin auch da, damit er nicht die Verbindung schließt. Und damit konnte man irgendwie sagen, ja, schick mir mal bitte ein paar Bytes zurück. Und dann konnte man halt so unbegrenzt quasi Speicher auslesen und halt auch die Schlüssel vom Server selbst holen. Das ist ein ziemlich, eine ziemlich bekannte Lücke. Die hat so
ziemlich problematisch.
Ja, natürlich.
Ist problematisch. Eigentlich noch, oder? Oder war? Weiß
nicht. Also die meisten haben es mittlerweile weg. Ich bin relativ faul. Ich schiebe meine Passwörter in den Passwort-Safe online rein. LastPass. Die haben tatsächlich einen Service reingebaut mit, hey, wir wissen, folgende Passwörter sind kompromittiert. Tu sie jetzt ändern, weil sie haben jetzt ein neues Zertifikat und neue SSL-Version. Beziehungsweise sie haben immer noch, tu es nicht ändern, weil sie haben immer noch das alte Zertifikat drin und sind potenziell kompromittiert.
Ja, zu LastPass, ja, das ist auch so eine Sache. Da müssen wir vielleicht auch mal uns drüber unterhalten. Über diese Passwort-Saves und so. Aber kein Thema für heute.
Nicht für heute.
Es könnte sogar eine separate Sendung geben.
Genau, also definitiv wäre ich dafür.
Definitiv, ja. Ein anderes Problem bei Implementationen, wie ich vorher schon erwähnt habe, irgendwie sind Schlüssel geleakt, weil irgendwer bei einem Blu-ray-Player den Schlüssel im Speicher liegen hatte und den irgendwie nicht sinnvoll aufgeräumt hat. und dann ein Programm, das danach kam, den Speicher einfach auslesen konnte und sich den Schlüssel schnappen kann.
Ja, also die meisten Probleme sind eigentlich Implementierungssachen, oder? Also selbst wenn man...
Ja.
Und häufig deshalb sagt man auch immer, also immer wenn man irgendwas mit Krypto zu tun hat, wenn man Vorlesungen dazu hört, wenn man Bücher dazu liest, steht immer irgendwo dran, entwickle niemals deine eigenen kryptografischen Verfahren und implementiere niemals fertige Verfahren selbst, sondern greif immer auf offene, eventuell standardisierte, aber auf jeden Fall auf offene und bereits implementierte Verfahren zu, wo die Implementierung auch von Leuten angeschaut und verifiziert wurde.
Ja, wenn du glaubst, dass du besser bist, findest du vielleicht tatsächlich was und das können alle davon profitieren.
Ja, also wenn du glaubst, dass du besser bist, dann kannst du dir anschauen, die es gibt und dann...
Ja, es gibt ja Referenzimplementierung für alles Mögliche.
Genau. Ja. Ich sehe das aber ein bisschen kritisch, weil sowas wie OpenSSL will man irgendwie nicht angucken, weil die halt für jeden Scheiß Hardware-Optimierungen haben und es zum Lesen einfach sehr mühsam ist.
Da gibt es ja jetzt LibreSSL.
Ja, es gibt immer die Leute, die es danach besser machen wollen. PolarSSL ist, glaube ich, von der belgischen Seite, wenn ich das richtig weiß. Die machen auch eine komplett neue Implementierung von SSL. Hm. Ich guck mal schnell nach.
Ja, dann, wenn wir schon andere Implementierungen nennen, GNU-TLS gibt es ja auch noch. Wobei ich den Unterschied davon immer noch nicht verstanden habe, außer, dass es schlechter funktioniert.
So. Ja, wir sind gerade ein bisschen am Wikipedia lesen. Und ja, man braucht halt immer diese Krypto-Bibliothek. Und ja, nicht jeder kann die halt lesen. Die sind halt großteils in C implementiert, wenn man irgendwie ein bisschen an System nah ran will.
Ja, das soll ja auch nicht unbedingt jeder lesen.
Was die Krypto-Implementation?
Ja.
Das ist aber jetzt nicht wirklich ein Sicherheitskonzept.
Naja, die meisten Leute sollen das ja nur benutzen und dann nicht irgendwie anfangen, ihre eigene Krypto zu machen. Und jetzt gerade auch so tiefe Sachen wie, ich will authentisieren oder ich will verschlüsseln. Eigentlich willst du das ja schon zusammen haben. Weil ich meine, ob du jetzt authentisierst oder verschlüsselst oder das andersrum machst und erst verschlüsselst und dann authentisierst, das ist ja auch schon so eine Frage, wo eventuell an irgendwelche Sicherheitslücken reinkommen können.
Ja. Ja.
Womit wir auch schon über bei Sidechannels wären.
Ja, genau. Also ich finde die Idee, die wie GPG das macht, eigentlich immer noch sinnvoller als andersrum, wie zum Beispiel bei S-MIME, dass die Signatur innerhalb der Verschlüsselung versteckt wird.
Ja, die Idee, also du weißt dann, ja, du siehst da nicht von, es kommt halt darauf an, was man damit machen möchte, ja. Deine Idee ist jetzt wahrscheinlich, gut, es ist alles verschlüsselt, samt der Signatur, oder?
Genau.
Also ist besser, weil man weiß nicht, woher die Nachricht kommt. Das ist, also wenn man nur die Nachricht hat und sonst keine Informationen, dann kann man auch wenig, dann lernt man darüber praktisch nichts. Das ist so die Theorie.
Genau.
Andersrum wäre es, dann lernt man darüber, wenn man den öffentlichen Schlüssel hat, weiß man, wer die geschrieben hat, wer die geschickt hat.
Genau.
Ja, aber kommt halt stark auf den Anwendungsfall drauf an, denke ich.
Finde ich nicht. Also in deinem Fall wäre das ja so, dass wenn jemand die Nachricht bekommt, dann würde er die zuerst entschlüsseln und dann die Signatur überprüfen. Das heißt, als erstes macht er eigentlich Berechnungen auf Daten, die gar nicht authentisiert sind. Und deswegen macht man es andersrum, weil durch dieses, ich prüfe erstmal, ob ich es entschlüsseln kann, da gibt es eben am Ende dieses Padding Oracle, also so symmetrische Verfahren basieren eben immer auf ganzen Blöcken. Und der letzte Block, der wird halt mit Padding aufgefüllt. Und da gibt es eben auch Standards, wie man das genau macht. Und wenn das Padding nicht korrekt ist, dann wirft er das eben weg. Und da kannst du jetzt eben das verändern und dem andere Daten geben und irgendwann braucht er vielleicht ein bisschen länger zum Rechnen, weil er eben sagt, ich kann es entschlüsseln und es funktioniert und jetzt prüfe ich die Signatur oder ich kann es entschlüsseln und ich höre beim letzten Block auf, weil das Padding nicht stimmt. Und dieser Unterschied in der Zeit, den kannst du eben nutzen, um dann eben adaptiv neue also Ciphertexte dir zu geben, wo dann das Padding ein bisschen korrekter ist und so kannst du die Bits dann nacheinander praktisch erraten.
Ja, und das ist auch schon wieder so eine Side-Channel-Attacke.
Ja.
Und Side-Channel, beziehungsweise auf Deutsch nennen wir es auch Seitenkanal-Angriff oder wie auch immer, sind eben irgendwelche Angriffe, wo wir versuchen, so irgendetwas anzugreifen, aber nicht über einen direkten Weg, sondern über irgendeine Art Umweg.
Also in dem Fall eben, weil
über die
zusätzlich,
Zeit.
Ja, über die Zeit, weil zusätzlich Informationen geleakt wird, ob das Padding korrekt ist oder nicht.
Oder
nicht,
genau, oder genau. Oder
also eigentlich ist das ein Padding-Seitenkanal, würde ich jetzt schon fast sagen.
Aber es gibt eben auch zum Beispiel über die Zeit. Es gibt ein ganz typisches Beispiel Hardware-RSA-Implementierung. Wenn der Schlüssel an der Stelle eine 1 hat, also so eine ganz naive Info-Implementierung ist, wenn der Schlüssel an der Stelle eine 1 hat, dann dauert die Entschlüsselung etwas länger, als wenn an der Stelle eine 0 ist. Und da muss man sich zum Beispiel nur angucken, wie viel Strom braucht das Gerät während der Entschlüsselung, und kann dann den Schlüssel auslesen, weil man einfach sieht, diese Blöcke sieht man dann und kann dann einfach per Hand einfach da reinzoomen in dem Signal und schauen, ja, da hat der Schlüssel eine 1, da eine 0. Und sowas wäre eben Seitenkanal, und da gibt es wahnsinnig viele Seitenkanal.
Zum Beispiel die elektrische Referenz. Da gab es so einen Paper von der Universität von Tel Aviv. Die haben einfach die elektrische Referenz von einem Computer genommen, also sei es die Schirmung von einem Netzwerkkabel am Router oder sei es einfach nur mit der Hand Kontakt zum Laptop, und über den Referenzstrom konnte man dann halt die Schlüssel, die OpenPGP benutzt hat, auslesen.
So einen ähnlichen, also bei RSA war das dann auch wieder, es waren nicht irgendwelche Schlüssel, sondern wahrscheinlich war es wieder ein RSA-Schlüssel.
Es war RSA und ich glaube auch El Jamal.
Und so einen ähnlichen Angriff gibt es auch über Sound-Side-Channel, also dass man praktisch nur ein Mikro in der Nähe des Rechners platziert und über die Geräusche, die CPU macht, das praktisch ausliest. Man musste bloß einen Ciphertext dem schicken, den man kennt. Also man musste die verschlüsselte Nachricht kennen, und gerade bei verschlüsselten E-Mails ist natürlich einfach. Man schickt einfach selber dem verschlüsselte E-Mails und dann kennt man den Text.
Also wie ich das mitbekommen habe, war das nicht die CPU selber, sondern hinter der CPU ist noch irgendwie so ein Modul, das sorgt dafür, dass die Spannung konstant bleibt.
Genau.
Musste das dann eben immer wieder angleichen, die Spannung, weil die CPU eben verschieden viel braucht.
Also sie vermuten halt, dass da
das rauskommt. Hat dann irgendwie geschwungen und eben auf so einer Frequenz, die dann über dieses Lüfterrauschen da noch gehört werden kann, weil es irgendwie höher ist.
Ja.
Und so konnten wir es dann irgendwie machen.
Genau, ja. Das ist, also gibt's ganz verschiedene, ganz witzige Sachen. Das Interessante war, okay. Ja, gibt's so ein paar Ansätze, wie man da dagegen steuern kann. Und das ein witziger ist mir im Kopf geblieben, nämlich zu versuchen, währenddessen andere Sachen laufen zu lassen, praktisch um Rauschen zu erzeugen, andere Software gleichzeitig, also die CPU-Last hochzuhalten, damit es so verschwimmt. Witzigerweise hat es einfacher gemacht für den Angreifer, weil das nur den Teil in der Frequenz runtergeschiftet hat, sodass man es mit dem Mikro besser aufnehmen konnte. Beziehungsweise mit Mikros können das häufig, aber auch dann auch mit der konventioneller Soundverarbeitungssoftware in Frequenzbereichen war, wo die man dann besser verarbeiten konnte.
Das ist gut. Nochmal zu dem Angriff, das ging bei El Jamal und RSA und die Implementation bei GnuPG, nicht OpenPGP.
Okay. Auch der Soundside-Channel war auch für GnuPG und getestet haben sie es nur für RSA, vermuten aber, dass es genauso für andere Verschlüsselungsverfahren anwendbar ist.
Ich meine, der Computer emittiert ja noch anderes Zeug in die Umwelt, also man kann rein theoretisch auch mit dem RAM-Bus funken, man kann die Signale vom Bildschirmkabel irgendwie in weiteren Räumen empfangen, also da gibt es echt üble Tricks, wo man sagen kann, okay, da hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt dran gedacht.
Es gibt natürlich auch noch viel einfache Seitenkanäle, wie ich installiere dir einen Trojaner. Oder ich mache einen Keylogger irgendwo hin oder sowas.
Ja, oder
und wenn du dein Passwort eintippst, dann kommt es irgendwie direkt per E-Mail zu mir.
Klassischer Seitenkanalangriff ist auch die Wanze, die irgendwo versteckt ist und man unterhält sich über irgendwas und dann hat man direkt an der Quelle praktisch das Geheimnis schon abgefangen, bevor es überhaupt verschlüsselt wurde oder so. Sowas ein bisschen weiterführend ist dann, wenn man zum Beispiel über die Klänge, die die Tastatur macht, rausfinden möchte, was da getippt wird. Das dann natürlich auch vor der Verschlüsselung passiert.
Ich bin mir nicht sicher. Hilft da eine Silent-Tastatur?
Nein. Da gibt es 3 Paper etwa darüber, die da viel gemacht haben. Nein, die Silent-Tastatur, nicht viel. Ein bisschen was. Also, ja, klar, da ist dann natürlich der Signal-Rauschabstand ein bisschen niedriger.
Ich benutze lieber meine mechanische Tastatur, die laut klickt.
Ja, da ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber es hat nicht viel geholfen. Also sie haben ganz viele verschiedene Tastaturen probiert und das hat nicht viel geholfen.
Ich habe da auch was Interessantes gehört über die, wenn du im Smartphone Passwort eintippst, da gibt es ja auch diese Bewegungssensoren und darüber kann man das auch abgreifen.
Ja, ja, also dass das Smartphone praktisch selber gelesen. Auf sich selber zuhört. Ja. Entweder durch Bewegungssensor oder auch durchs Mikrofon würde ja auch funktionieren.
Durch das Mikrofon habe ich es nicht mitbekommen.
Ja, aber es gibt diesen Bewegungssensor. Da.
Ja. Es gab noch einen Trick über die Kamera, dass die Reflexion von dem Pin, den du eingibst, in dem Auge oder in den Brillengläsern von der Kamera erfasst werden können und dass es ausreicht, um den dann quasi nachzustellen.
Ja, diese so Bilder auswerten, also praktisch, es gibt auch ein berühmtes Paper darüber, wie man Reflexionen von dem Monitor auf dem T-Shirt oder auf der Wand hinter der Person, die da sitzt, davon noch den kompletten Bildschirminhalt rekonstruieren kann, wenn man zum Beispiel durchs Fenster einfach Videoaufnahmen macht oder Fotoaufnahmen.
Okay, ein Grund mehr für jetzt spiegel die Gläser.
Das hilft, glaube ich, aber nicht so viel.
Nee, ich glaube noch nicht.
Also die Side-Channel-Attacken, da gibt es auch einige, die noch ein ganzes Stück versierter sind. Ja, wir haben jetzt so einfachere angesprochen, aber so ganz beliebt ist die Differential Power Analysis. Ist wahnsinnig beliebt im Moment. Ja, ich glaube, eine der häufigsten Sachen, mit der Hardware gebrochen wird. Insbesondere die Smartcards, über die wir uns vorhin schon viel unterhalten haben. Und was da gemacht wird, wird der Energieverbrauch der Karte gemessen. Mhm. Und dann, die braucht natürlich unterschiedliche Energie, je nachdem, was sie gerade macht. Und was man angreifen will, sind normalerweise die Schlüssel, die auf der Karte vorhanden sind. Das ist nämlich genau das große Geheimnis, sind, welche Schlüssel sind da drauf? Meistens handelt es sich da um DES oder AES Schlüssel und man kommt so an die ran. Ich würde sagen, dass wir das in der extra Sendung Hardware Security nochmal behandeln, aber so grob kommt man so an die ran, dass man sich ein Modell erstellt, wie dieser Algorithmus funktioniert. Das hat man ja, also das sind ja offene Algorithmen normalerweise. Mhm. Und dann einzelne Bits während der Verschlüsselung angreift. Also nicht am Ende oder am Anfang, sondern irgendwo in diesem Netzwerk, wie die Verschlüsselung aufgebaut ist, ein einzelnes Bit anschaut und dann häufig das wiederholt und dann eben schaut und das dann so aufsortiert in zwei Ergebnisse. Also man gibt dem immer dasselbe zum Entschlüsseln und jedes Mal rät man aber einen anderen Key. Oder ein Stück von dem Key oder ein Bit von dem Key rät man jedes Mal anders. Nicht unbedingt von dem Key, aber von so einem Bit. Mhm. Und kriegt dann, wenn man richtig geraten hat, praktisch so einen Peak an so einer Stelle, wenn man die richtig sortiert hat nach Nullen oder Einsen. Und wenn nicht, dann sieht es einfach nach Rauschen aus. Es ist ziemlich kompliziert, das so zu erklären. Ich werde mir das für die entsprechende Sendung nochmal raussuchen.
Unter was fällt das der Angriff, wenn ich dann irgendwie Hardware nehme und dann so lange den Takt verändere, bis da irgendwelche Bits flippen?
Ja, das ist dann ein bisschen mehr wie heißt das? Intrusive oder? Also wenn man selber angreift, das ist dann nochmal selber eingreift in das System, das ist dann nochmal eine andere Sichtweise drauf. Man kann irgendwie sagen, ja.
Ah, okay, das ist dann.
Hört man dem nur zu oder schaut man dem nur zu oder misst man nur den Stromverbrauch? Da greift man nicht in das System ein. Ah, okay. Und dann gibt es auch noch eine ganz andere Klasse, zum Beispiel, ja, ich verändere die Taktrate, das ist eigentlich auch ganz witzig. Mhm. Und dann erzeugt man Fehler. Das ist auch witzig, weil dadurch kann man auch, wenn man mitten in der End- oder Verschlüsselung Fehler erzeugt, kann man teilweise auch Schlüssel herausbekommen. Ja, okay. Das habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf. Geht auch auf andere Arten, zum Beispiel mit Lasern draufschießen oder mit anderer Art von Licht
draufschießen. Diese Fault Injection heißt
das. Genau, Fault Injection. Ist auch Takt,
oder aufschleifen. Das geht ja auch.
Oder kurz den Strom wegnehmen. Ja, kann sein, dass eine Instruktion überspringt, zum Beispiel, wenn du irgendwie PIN-Abfrage, kann es sein, dass du die überspringen kannst, wenn du an der richtigen Stelle ganz kurz den Strom wegnimmst.
Cool. Gut, ich kenne halt einen Side-Channel-Angriff, der irgendwie sehr bekannt geworden ist auf eben elliptische Kurven, dass die eben elliptische Kurven unterschiedlich Zeit gebraucht haben und sie dadurch die Kurve angreifen konnten.
Ja, so irgendwann wie bei der Zeitattacke, die ganz häufig
ist. Wobei das eben nicht von der elliptischen Kurve abhängt, sondern von der Implementierung davon.
Genau.
Weil du kannst es ja durchaus so implementieren, dass die Laufzeit konstant ist.
Ja.
Haben also Sie mathematisch kannst du eben Sachen sagen, hier, das ist so und so sicher. Oder eben bei RSA kannst du auch sagen, das ist jetzt mindestens so sicher wie dieses Faktorisierungsproblem. Und dadurch hast du dann eben diese ganzen anderen Möglichkeiten. Also Kryptographie funktioniert eben schon und du kannst es auch beweisen. Aber in der Implementierung gibt es halt Probleme. Deswegen auch nie selber implementieren.
Und deswegen irgendwelche Zeitsachen auch nicht weglöschen.
Ja.
Ja, wenn Sachen länger, genau, da ist eben nicht die Effizienz unbedingt das Allerwichtigste.
Gut, ich habe jetzt, es gab öfters mal irgendwie Aufgaben, wo man Sachen einreichen musste und dann die Zeit gemessen wurde und es ist auch schon mal passiert, dass ein Programm mit For Loop schneller gelaufen ist.
Okay.
Das Problem ist dann nur, wenn du dann dem Tutor erklären darfst, hey, was macht diese Vorschleife? Ich wollte es nicht erklären.
Naja.
Ja. Okay.
Haben wir noch irgendwas?
Ich versuche immer auf die Uhr zu gucken, aber irgendwie ist die nicht mehr da. Da ist
keine Uhr. Nee, wir haben jetzt Viertel vor.
Tatsache.
Viertelstunde haben wir. Ja, haben wir jetzt noch direkt irgendwas
geplant, über irgendwas zu reden? Ich wollte über Zufall reden.
Stimmt.
Guten Zufall.
Ja, genau.
Guten Stimmt, Zufall und wo kriegt man den her?
Gute und Frage.
Was ist denn überhaupt guter Zufall?
Gute Frage. Quantencomputer.
Was ist denn überhaupt Zufall?
Wie wird das denn gemacht heutzutage?
Also in kryptografischen Algorithmen braucht man eben meistens Zufall, um Schlüsse zu erzeugen. Jetzt gerade, wir haben irgendwie ein großes Geheimnis, wie zum Beispiel eben diesen Geheimschlüssel und dann sagen wir, wir wollen jetzt heute mal miteinander reden, dann machen wir eben irgendwie einen symmetrischen Schlüssel und verschlüsseln den dann mit dem öffentlichen Schlüssel und dann gebe ich das irgendjemand und der kann es dann entschlüsseln, dann nehmen wir eben diesen Schlüssel für die aktuelle Kommunikation und dann morgen dann nehmen wir irgendwie wieder einen anderen Schlüssel und diese Schlüssel, die will man eben zufällig und möglichst gut wählen und dazu brauchen wir erstmal Zufall.
Genau.
So, jetzt kann man irgendwie würfeln oder so, aber das kann man natürlich, das ist natürlich viel zu langsam.
Ja.
Um da groß, also wir haben da ja von, weiß nicht, da müssen wir jetzt irgendwie 256 Münzwürfe ausführen und jeden davon eintippen oder sowas. Aber dann, wie macht man das denn im Rechner? Es gibt so, ja, es gibt Algorithmen, denen man eine Zahl gibt am Anfang und dann erzeugen die eine Reihe von Zahlen, die aussehen wie Zufall. Es ist irgendwie so Pseudo-Zufallszahlengeneratoren.
Die sind halt...
Ja, also was die machen, die kriegen eine Zahl am Anfang, so den Seed oder so einen Anfangswert und dann alle danach sind aber gleich.
Genau.
Das heißt, man muss da schon mal irgendwie...
Bei gleichen Seed, also wenn du denselben Algorithmus nimmst und den gleichen Seed hast, kommt immer das gleiche raus. Mhm.
Aber also die Reihe sieht eben zufällig aus, was auch immer jetzt, wie auch immer wir jetzt irgendwie Zufall definieren wollen. So, nimmt man sowas? Ist das gut genug? Oder
es gibt Router, die benutzen sowas.
Okay.
Die benutzen die Startzeit als Initialisierungsvektor, um dann halt dementsprechend einen Schlüssel zu generieren.
Okay, also irgendwie muss man an diese Startzeit kommen. Da muss zum Beispiel, weiß nicht, was kann man machen? Hash über den Speicher oder was gibt es für Möglichkeiten, wie wir an so eine Startzahl.
Also typische kommen? Sachen, die man ja immer wieder kennt, ist insbesondere zum Beispiel bei GPG oder sonstigen Sachen mit, ja, benutzt den Computer, tu irgendwelche Filme gucken, bewegt die Maus, tipp irgendwas auf dem Computer.
Mausbewegung, Tastatur, Eingaben, sowas.
Also irgendwie extern dann alles.
Also
ja,
das.
Also Smartphone, wenn man da einen Schlüssel generiert, sagt es einem häufig, ja, jetzt mach mal irgendwelche Sachen auf dem Bildschirm. Fahr mal mit dem Finger.
Also die ganzen BSDs haben auch einen Entropy-File, wo die dann auch immer, wenn der Computer jetzt herunterfährt, dann da irgendwie eine Zahl reinwerfen von der Uhrzeit oder sowas.
Ja, es gibt auch diese Dienste, die dir eben die Sachen in den Entropy-File reinschreiben können. Oder dürfen, besser gesagt. Müssen es dann einfach tun. Und die nehmen dann zum Beispiel das Rauschen, das dein Mikrofonport aufnimmt. Das ist tatsächlich, Rauschen ist meines Wissens tatsächlich Zufall. Also das, was wir als wirklich richtigen Zufall bezeichnen würden. Das, was auch noch nehmen könnten, wären der Zufallsgenerator im TPM-Chip, im Trusted Computing Module.
Trusted Platform Module.
Ja, Plattform. Und ja,
Ja, das aber wie machen die das? Das ist dann auch wieder die Frage, weil da wissen wir, glaube ich, nicht so ganz.
Wie. Das sind irgendwelche geheimen Chips von der NSA, die geben dann da irgendwas raus.
Ja, da weiß ich es nicht, aber beim Sound weißt du ja, okay, Rauschen, gut, kriege ich, weiß ich, gut, habe ich.
Ich meine, da gibt es auch Sticks, die man sich selber zusammenlöten kann, die machen das. Die generieren ein Signal, schließen da einen AD-Wandler an und die Ungenauigkeit von dem AD-Wandler, also das, wie schlecht dein Chip ist, generiert dann deinen Zufall. Also man auch wieder Rauschen.
Das, was auch funktioniert, ist, man baut sich einen Geiger-Müller-Zähler und benutzt den Input davon als...
Okay, das ist ja nicht schlecht.
Cool. Dann, oder? Einmal durch die Innenstadt laufen, so ein paar Leute abscannen.
Ja, radioaktiver Zerfall ist ja eigentlich,
also du hast
das, was so eine typische Zufallsquelle sein soll.
Der klassische Zufallsprozess. Genau.
Ich weiß nicht, wie random.org das macht, aber das ist so irgendwie die Seite, wo man Zufallszahlen sich herholen kann, aber nicht genug, um einen Schlüssel sich zu bauen.
Ich glaube, die sind nicht kryptografisch sicher, die der dir gibt.
Das höre ich jetzt zum ersten Mal, da muss ich mal drauf schauen. Was ist random.org?
Genau. Also du musst, glaube ich, dafür den Dienst dann zahlen, wenn du wirklich genug Zahlen für einen Schlüssel zusammenkriegen willst.
Aber du willst nicht Schlüssel nutzen, die dir irgend so einen Service im Internet gibt.
Machen das nicht die Certificate Authority so, ja, ich hätte jetzt gern ein Zertifikat, das irgendwie anerkannt ist. Da so, ja, hier bitte, dein privater Schlüssel, per Mail geschickt.
Ja, deswegen macht man das normalerweise ja so, dass man sich das Ding selber baut und den ja nur
das
CSR schickt.
Die Anfrage schickt, dass sie praktisch das Signing Request heißt das. Ja. Ja, aber jetzt auf den Zufall nochmal zurückzukommen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt einen Rechner kaufe, kann ich mir jetzt auf den verlassen, dass die Schlüssel, wenn ich damit Schlüssel so einfach, ich kaufe einen Rechner von der Stange, stelle den hin, generiere darauf Schlüssel. Ist es dann, kann ich mich dann verlassen, dass es sicher ist, oder weiß ich, dass es unsicher ist, oder bin ich mir da nicht sicher?
Also nach Snowden weiß man ja sicherlich, dass da die bestimmten Behörden da ihren Schund damit treiben und Daten weitergeben.
Okay, wenn man davon mal absieht.
Also brauchst halt auch am Anfang viel Entropie. Wenn du jetzt einen neuen Rechner kaufst, sehe ich das nicht so kritisch. Aber wenn du irgendwie einen virtuellen Rechner hast und du willst den klonen und willst ihn jetzt irgendwie 5-mal haben, dann haben die ja alle den gleichen Startzustand. Und dadurch haben die auch die gleiche Entropie. Und wenn du direkt Schlüssel bauen würdest, dann hätten die auch alle die gleiche Schlüssel. Weil gerade bei so Servern in der Cloud, da hast du eben nicht irgendwie ein Mikrofon oder einen Geigerzähler dran oder sowas. Das funktioniert da nicht.
Deswegen gibt es auch die Empfehlung, dass man auf solchen Servern entweder das Zertifikat bei sich selber baut oder eine Entropie-File hochlädt, damit er darauf arbeiten kann. Weil virtuelle Maschinen haben ja eben keinen richtigen Zufall mehr.
Ja.
Okay. Aber so ein Rechner, wenn ich mir einen kaufe, dann gibt es da eventuell softwaremäßig, wahrscheinlich kümmert sich dann die Software drum, dass sie halt irgendwelche Eingaben nimmt, zum Beispiel Mikrofon, Maustastatur.
Also das Betriebssystem, und da gibt es dann eben irgendwie eine API für die ganze andere Software, die darauf zugreifen kann.
Okay, und die speichern praktisch dann diese erzeugten Zufallszahlen ab irgendwo, und wenn dann welche gebraucht werden, dann kann man die aus diesem Puffer auslesen.
Ja.
Und irgendwann ist er leer, dann muss neue generiert
werden. Wobei es ja auch eine andere Designentscheidung gibt. Das war, glaube ich, von Daniel Bernstein. Der sagte eben nicht, wir brauchen ganz viel Entropie und ganz viel Entropie-Files und müssen die auffüllen. Weil es kann eben da auch nicht authentisierter neuer Input reinkommen in diesen Entropie-Pool. Sondern er sagt, wir nehmen jetzt irgendwie ganz am Anfang Client-C, zum Beispiel irgendwie 256-Bit. Und daraus bauen wir dann praktisch einen Stream an Zufallszahlen mit unendlicher Länge. Ja, und dann nehmen wir einfach da immer welche raus. Das wäre so der andere Ansatz. Und dann brauchen wir gar keinen externen Input, sondern nur am Anfang mal. Und wir können halt auch, also bei den Pools ist das Problem, dass die anderen, die was reinschreiben, die schreiben vielleicht so bestimmte Daten rein, dass das gerade alles unsicher macht. Weil ich meine, traust du jetzt irgendwie deine Tastatur oder deine Soundkarte, und wenn du halt alle da reinschreiben lässt, dann funktioniert das vielleicht nicht.
Ja.
Vor allem, wenn jetzt diese Zufallsgenerator-Module, die jetzt halt auch in den Chipsätzen drin sind, kompromittiert sind, wir wissen es ja nicht. Ich meine, die Firma sitzt in Amiland, und wer weiß, ob die da so ein Letter gekriegt haben.
Ja, die müssen ja nicht mal so ein Letter kriegen. Die können sie auch einfach irgendwo zwischendurch abfangen und einbauen.
Hm. Man weiß es einfach nicht.
Aber ich glaube, gegen Hardware-Backdoors kann man sich echt nicht schützen. Okay, du kannst deinen eigenen Laptop bauen, aber das ist halt arbeitsintensiv.
Ja, und selbst dann, man braucht ja irgendwie Einzelteile. Und wie weit kann man das runterbrechen, dass man sich da wirklich sicher ist? Im Prinzip müsste man mit der Erfindung des Rechners neu beginnen und dann irgendwie von dem einen zur nächsten Generation dann immer bessere Geräte sich selber bauen. Und
naja, ich denke, so schlimm ist auch noch nicht.
Ja, wenn man es auf die Spitze treibt, man, das ist halt, ja.
Dann fang an, Transistoren zu verlöten.
Zu verlöten, ja. Und da hat man auch wieder solche Schränke.
Aber du kannst sagen, da ist keine Backdoor drin.
Ja, wer weiß, was die Transistoren machen.
Ja, da ist ein kleiner Funkchip drin, der das Ganze so schön.
Naja. Wollen wir zum Ende kommen? Jetzt langsam verabschieden? Oder hat jemand noch was, worüber wir reden wollen, kurz? Mhm. Letzten 5 Minuten.
Weiß jemand, was die nächste Folge ist?
Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das jetzt für eine Nummer ist.
Die Nummer kann ich euch rausfinden. Da habe ich nämlich gerade einen Titel festgelegt auf der Website. Achso, Moment.
272 meines Wissens.
Wo ist denn da die Nummer? 272, ja. 272, Sendung 272. Bis heute, ich habe die jetzt mal über Verschlüsselungsverfahren genannt. Mhm. Die nächste Sendung wird dann entsprechend in 2 Wochen sein.
Am 5.
ist der 5.10. Da bin ich mal wieder nicht da. Da steht noch kein Thema drin.
Da steht ja nicht mal eine Person drin, die es machen soll.
Richtig. Also ich bin an dem Wochenende nicht da.
Ich auch nicht. Was ein Problem sein könnte.
Naja, wir können ja vorher was aufnehmen.
Ja, Markus meinte, bis dahin ist möglicherweise die Aufnahme noch nicht fertig.
Na gut, dann müssen wir halt was anderes aufnehmen. Okay, damit, ich denke, wir haben bestimmt noch Musik, die wir spielen können, oder?
Da gibt es massig Musik.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam.
Mhm. Mhm. Ich war Ricky.
Simon.
Du warst Ricky.
Henning.
Moment, ich muss kurz den Explosionssound holen.
Ricky ist die Selbstzerstörungskraft. Okay, wir verabschieden uns. Wir waren Death Radio. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.